Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit dieser Episode starten, schnell ein kurzer Hinweis. Im Laufe der Folge werde ich Dinge über Ecuador erzählen, die auf einer Folge von Fully Charged basieren. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Dummerweise hat mein löchriges Hirn dabei eine entscheidende Information falsch wiedergegeben. Und zwar handelt es sich nicht um Ecuador, sondern um Costa Rica. Sorry für die Verwechslung und viel Spaß mit dieser Episode von Clean Electric. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Und ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Wir sind wieder da. Ich freue mich. Wir haben jetzt so lange Pause gemacht. Und zwar haben wir so lange Pause gemacht, dass ich sogar vergessen habe, wann die letzte Episode war. Warte, ich guck mal hier. Wir haben ja diese Website. Da gehe ich jetzt mal hin. Und du musst jetzt raten, wann die letzte Episode war in der Zwischenzeit, damit es nicht so langweilig ist, bis ich das gefunden habe.
Also das ist jetzt bestimmt schon 6 Wochen her, oder?
6 Wochen her, sagt er. Ja. Muss ich mal gucken. Steht das hier überhaupt, wann das war? Warte mal. 10. Juli. 10. Juli. 27. August ist heute. Wow. Das ist schon eine Weile her, ne?
Ja.
Gar nicht schlecht. Da waren wir richtig lange weg, kam mir gar nicht so lange vor. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Wie geht's dir denn so, Marcel? Ich trinke mal schnell meinen Kaffee aus.
Also ich freue mich, dass das Wetter jetzt deutlich besser wird, als wie wir es im Urlaub hatten. Mhm. auf der anderen Seite.
Wir haben 30 Grad draußen und es ist jetzt 11.
Ja, genau. Und es ist morgens. Es drückt ekelhaft. Also klar, ich war ein bisschen unterwegs, bin zu meiner Verwandtschaft nach Berlin und Anklam hochgefahren. Mhm. Hab dann da auch ein bisschen Elektromobilität so beiläufig miterlebt, weil zu meinem Leidwesen muss ich sagen, ich bin mit dem Verbrenner unterwegs gewesen. Ja. Verbrenner deswegen, weil man mir quasi eingeredet hat, deine Kinder, die wollen nicht 9 Stunden lang Richtung Berlin, von München nach Berlin auf der Autobahn fahren und laden und fahren und laden und fahren und laden. Prinzipiell hätte es geklappt. Ne, nach dem, was wir gesehen haben, ist da ja schon einiges ausgebaut, aber ich wollte ja weiter, ich wollte ja nach Anklam. Und da oben
Ist schlecht mit Laden.
Da ist ganz schlecht mit Laden.
Hm. Wir haben das ja so ähnlich gemacht. Wir sind ja auch relativ weit unterwegs gewesen, haben da irgendwie 2000 Kilometer geschrubbt in den letzten 2 Wochen und auch mit Benziner und Diesel unterwegs gewesen. Und zwar haben wir Gebrauch gemacht von diesem kostenlosen Mietwagenangebot, das man als Zoe-Besitzer so bekommt von Renault. Da kannst du nämlich bei der Assistance anrufen und sagst, ich hätte gerne einen Mietwagen. Und dann sagen die, ja, wann denn? Und du sagst so und so und das und das. Ja, wir kümmern uns drum, wir melden uns. Und dann rufen die dich nach ein paar Stunden an und haben dann bei dir für dich einen Mietwagen gebucht. So bei der nächstmöglichen Avis-Station oder Avis, ich weiß nicht. Und
wo ist die bei dir hier?
In Unterschleißheim.
Unterschleißheim. Mhm.
Robert-Bosch-Straße oder so, da im Industriegebiet ist das. Ganz gut zu erreichen eigentlich. Sehr nett auch da. Schöne Grüße, falls ihr uns hört. Mhm. Und da haben wir dann bekommen einen Golf 7.
Golf
1,4 TFS NEFZ YE oder wie der heißt. Ich weiß nicht genau, wie das Modell hieß.
TFSI, ja.
TSFI, TFSI, keine Ahnung, ist mir auch egal. So ein Benziner halt mit relativ kleinen Motörchen und gut ausgestattetes Auto, 6000 Kilometer auf der Uhr, pfusch neue Kiste, war ganz schön eigentlich. Und
lass mich raten, den hast du bestimmt genauso angemacht wie den E-Golf vom Stefan.
Ja, genau, mit dem Schlüssel. Der war aber lauter, als er lief. Aber nicht sehr laut, der war schon relativ leise. Nicht so leise war dann der Diesel, den wir für unseren zweiten Kurztrip hatten. Gab es dann auch wieder einen Golf, so 7.000, 8.000 Kilometer. Der war ein 2-Liter Turbo-Diesel und der war schon ganz schön laut, für meinen Geschmack. Wenn du mit dem auf der Autobahn warst, so irgendwie Dauer 160, was so mein Reisetempo ist, weil es nicht so stressig ist, du bist aber auch nicht zu langsam. Fahre ich immer gerne 160 und das war wie wenn du aus dem Flugzeug steigst, weißt du, hast dann so noch so einen Nachhall im Ohr von diesem Motordröhnen. Also das sind schon so Sachen, die vermisse ich ja mal wirklich nicht. Jedenfalls hat das alles super geklappt. Danke an Renault und an Avis und alle, die da irgendwie beteiligt sind. Das ist schon ziemlich cool, dass man hergehen kann und für eben die Langstrecke, wenn man jetzt nicht 9 Stunden fahren, laden möchte. Mhm. Der Zoe-Akku gibt ja nun leider für lange Strecken nicht wirklich richtig was her, da musst du schon sehr viel Zeit haben. Ich habe ja ein paar solche Trips gemacht, das ist auch immer total nett, aber spätestens auf der Rückfahrt denkst du dann, ja, so ein, zweimal weniger laden wäre schon cool, wäre schon komfortabler irgendwie. Aber dazu später mehr. Ich bin ja auch mit der Zoe noch unterwegs gewesen. Aber wir sind ja jetzt hier beim Verbrennerfahren noch. Da war nämlich noch eine kleine Anekdote. Als wir den Golf zurückgebracht haben, ist dann meine Frau mit der Zoe hinter mir hergefahren, weil ich kann ja nicht das Auto abgeben und stehe dann da und ich wäre ja nicht mehr nach Hause gekommen. Also hat sie mich dann abgeholt mit der Zoe. Wir sind zusammen gefahren. Und dann wollte sie mich anrufen, weil ich das Auto wieder voll tanken musste. Habe ich gar nicht dran gedacht, weil wir sind halt 1300 Kilometer gefahren und wir haben halt zwischendurch mal getankt und ich musste den natürlich voll wieder abgeben, denn sonst musst du richtig latzen pro Kilometer oder pro Liter oder weiß ich
drei,
nicht was.
3 Euro pro Liter darfst du dann zahlen.
Ja genau, irgendwas Krankes. Ja. Und da ist ihr das eingefallen. Ich bin halt gefahren und sie wollte mich anrufen und hat mich nicht erreicht. Und ich habe sie dann hinten irgendwie, hat sie mich von hinten angeblinkt und gewunken und so und komisch gestikuliert und Telefon. Und da habe ich gedacht, Telefon, na gut, rufst du halt mal an. Habe ich sie angerufen, keine Verbindung möglich. Dann schreibt mir meine Tochter eine WhatsApp-Nachricht, du sollst die Mama anrufen. Und ich so, was? Ja, versuche ich ja, geht ja nicht. Schreib sie zurück und auch an meine Frau, ich kann dich nicht erreichen, was soll ich machen? Und dann schreibt mir meine Tochter, ich soll tanken fahren. Ah gut, tanken fahren, gute Idee. Dann bin ich an die Tankstelle gefahren, meine Frau stellt den Golf hinter mir ab, die Zoe hinter mir ab und ich so, was ist denn los, ich kann dich nicht anrufen. Und sie, wie war's, ich kann dich nicht anrufen, das verstehe ich nicht. Und dann haben wir rausgefunden, mein Telefon war mit der Anlage in der Zoe gekoppelt.
Nein.
Das heißt, wenn die mich angerufen hat, hat das Telefon in der Zoe geantwortet und sie hat nur mit sich selbst sprechen können. Wie geil ist das? Und wenn ich angerufen habe, ging es natürlich nicht.
Das ist ja fast genauso schon wie dieses Flixbus oder Postbus surfen, wenn du dann halt mit einem Auto hinterherfährst und von denen das WLAN mitnutzt.
Ja, genau. Also das war schon, also da wäre ich jetzt auf Anhieb auch nicht drauf gekommen, weil das Auto war ja hinter mir, aber trotzdem war mein Handy damit gekoppelt, weil es halt nah genug dran war irgendwie. Ne?
Das war so, wie weit es reicht. Ne?
Ja, schon verrückt. Ganz schön bescheuerte Sache. Ja, so viel dazu. Das muss man auch mal erlebt haben. Denn wenn man irgendwie so Fehler finden will, muss man tatsächlich alles bedenken.
Aber du hast das Auto dann nachher noch vollgetankt zurückgegeben. Ja, musstest nicht die 3 Euro, 3 x Euro pro Liter bezahlen.
Also bevor sie die von mir verlangt hätten, wäre ich nochmal losgefahren, hätte es noch vollgetankt. Ja. das wäre nicht so gut gewesen. Ja, so war das. Was ist denn bei dir so passiert?
Ja, also meine Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 120 und 130, weil unser Skoda, der ist jetzt schon sehr, sehr alt und ich möchte den jetzt auch nicht unbedingt so treten. 14 Jahre, 199.000 Kilometer.
Können wir ja bald drauf anstoßen.
Die 199 habe ich jetzt im Urlaub überschritten. Das Erste, was mich genervt hat, 200 Kilometer gefahren, bing, geht die Öllampe an. Da habe ich mir gedacht, scheiße, mit einer Zoe wäre dir das nicht passiert. Ja gut, was macht man dann? Man fährt halt an die Tanke, lädt voll, tankt voll und kauft sich dann noch für knapp 30 Euro den Liter Öl nach, damit man das Auto wenigstens weiter bewegen kann. Und ja, ich habe es dann wenigstens geschafft, den Skoda auf 6 Litern die ganze Tour zu bewegen. Also das hat mich dann doch sehr überrascht.
Na, bei 120.
Ja, wir sind ja dann nachher Berlin und Anklam und so dann auch mal zwischendurch noch ein bisschen schneller gefahren. Also ich weiß, dass der Skoda noch 210 schafft, laut Tacho. Das war ziemlich interessant. Aber trotzdem, 6 Liter haben wir vorher mit dem Skoda nicht verbraucht. Mhm. Waren immer so zwischen 7. Ja, bis ich dann auf einmal so schön, erste Woche fast um, schickt mir meine Frau eine Nachricht. Du hast Post bekommen. Nicht wie, ich habe Post bekommen. Ja, so ein Postding, so einen riesengroßen Umschlag. Von Tesla. Und ich, was, wie, Tesla? Ja, und dann kam das Foto hinterher und ich war ja einer derjenigen, die vor der Vorstellung noch im Store waren und diese 1000 Euro für die Vorbestellung hingelegt haben. Und dann kam eine schöne rote Karte an.
Eigentlich weiß, also außenweiß.
Außenweiß.
Hochglanzweiß, DIN A4 Klappkarte in Rot.
Ja, mit zwei Karten drin. Die erste ist quasi die Dankeskarte für das Bestellen.
Genau, hier, ich lese vor. Oben steht rot Tesla und drunter steht Thank you for ordering a Model 3. Elon.
Geile Scheiße.
Ja, ich kann dich jetzt noch quieken hören.
Ja, und zweite Seite quasi ist dann unten ein Sammelsurium von Designzeichnungen.
Ne? Mhm. Vom Franz. Unterzeichnet von Franz von Holzhausen.
Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, das sieht schon sehr hübsch aus. Das gefällt mir gut. Sie hatten ja versprochen, dass es irgendwie ein kleines Goodie gibt für die Total-Freaks wie dich,
ja,
die dieses Auto vorbestellt haben, bevor man das auf der Präsentation gesehen hat. Und das ist schon hübsch. Also mir gefällt er ja nach wie vor sehr gut. Ich freue mich sehr, dass sie meine Wahlfarbe blau genommen haben hier auf dem Bild.
Meine auch. Und also ich finde die auch klasse.
Ja,
und ich habe jetzt auch schon mehrere Model S in der Farbe gesehen.
Ja, das
auch,
ist schon...
Auch unser Model X.
Schönes Blau.
Was wir da fahren durften, kommen wir gleich zu.
Ja.
Hat mir in der Farbe auch absolut getaugt. Also die wird immer mehr zum Favoriten als das, was meine Tochter dann da gerne hätte. Schwarz-matt.
Schwarz-matt?
Ja.
Gibt's das?
Ja.
Matt?
Ja.
Okay, das wusste ich gar nicht. So. Ja, nee, aber das kann man sich schon gut angucken. Das gefällt mir gut. Also hier ist es so Seitenansicht und schräg von vorne und schräg von hinten. Das Heck ist halt auch geil einfach.
Mhm.
Und das sind halt so kolorierte Dinger und zusätzlich so Bleistiftzeichnungen und eine Innenraumskizze mit diesem rausstehenden, ich sag mal, freischwebenden Screen hier so in der Mitte. Mit dem
Display, genau.
Und dein Lenkrad, das oben offen ist. Ich weiß nicht, ob da der Bleistift alle war oder keine Ahnung.
Ja, der erste Teil vom Raumschiff-Feeling.
Ja. Ja, ist schon hübsch, sehr hübsch. Also das Heck ist halt, ist wie beim Model S, da bin ich auch sehr verliebt in das Heck. Das gefällt mir gut. Das ist so flach, so breit, so will ich das haben. Und das Schöne ist, die malen nicht nur irgendwie so flache Bildchen von dem Auto, sondern die bauen die ja auch so. Ne? So also schicke Studienzeichnungen, siehst du ja von fast jedem Automodell. Ja. Flach, breit, tief, dunkle Scheiben. Dann steht das im Laden, sieht halt aus wie ein Einkaufswagen. Ich weiß ja nicht, warum das nicht alle so machen, wie sie es hingemalt haben, aber.
Ja, da stimmt dann irgendwie die Kameraperspektive.
Da wird dann nicht in jedem Unternehmen der Designer auch richtig ernst genommen, offensichtlich. Ne? Der malt da das geile Auto und dann wird es gebaut und irgend so ein Typ denkt sich, was, der ist ja viel zu tief, lass den hochmachen. Naja, wie auch immer.
Ja, viel zu tief. Das Model 3 hat ja selber auch nochmal kurz für Schlagzeilen gesorgt in Twitter, soweit ich es gelesen habe. Ne? Elon hat sich ja nochmal kurz dazu geäußert, dass der Wagen hinten in der Kofferraumklappen-Version ja noch ein bisschen angepasst worden ist.
Ach so, ja.
Und den Innenraum haben sie ja jetzt wohl hinten zumindest ein bisschen näher beschrieben, dass man halt die Rücksitze eben umklappen kann und dass man von hinten halt bis zu 1,68 Meter jetzt durchladen kann.
Könnte meine Frau dann drin liegen?
Ja, meine auch. Ich nicht. Aber gut, für sowas kann man dann, naja, man liegt ja gerne mit, naja.
Nee, man liegt ja gerne mit ausgestreckten Beinen.
Ja, so rum.
Das wollte ich auch sagen.
Genau. Ja, das stimmt mich jetzt zuversichtlich, dass sie mit dem Wagen doch noch einiges besser machen, als manche Unkenrufe da jetzt reingegrätscht haben.
Ja, das ist halt auch so ein Gequake. Ich meine, das ist so früh vor Produktion, was sie da alles gezeigt haben.
Mhm.
Natürlich passiert da noch einiges. Das wäre ja Quatsch, wenn nicht. Dann wäre die Karre ja jetzt, hätten sie ja nur noch bauen müssen.
Ja.
Da geht schon noch einiges. Naja, schön, ne? Dann hattest du vorhin schon erwähnt, dass wir Model X gefahren sind, ne?
Ja.
Da wollen wir aber jetzt gar nicht so lange drüber quaken, denn daraus machen wir natürlich eine extra Folge.
Mhm.
Und Stefan, du hörst uns ja, ne? Sag mal Bescheid, wann du Zeit hast. Du bist den X ja auch gefahren. Wir wollen da nochmal drüber sprechen. Wäre schön, wenn du nochmal kommst.
Ja.
Ende.
Ende.
Ja, auch schön. Der P100D, der mystische, ist jetzt auch tatsächlich da.
Wie ludikrös.
Wie ludikrös, genau. Jedenfalls. Ja, zu einem ludikrösen Preis auch, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Der ist halt schon, ja, ich meine, der preist sich irgendwie da ein, wo so seine Konkurrenz eingepreist ist. Aber das
mittlerweile
ist ja,
schon, ja.
Das ist ja normal eigentlich. Ne? Ich meine, die Model S-Preise sind Oberklassen-Limousinenpreise.
Mhm.
Und der P100D greift halt jetzt ganz klar Porsche und andere Supersportwagenhersteller an. Und da darf er ruhig auch ein bisschen mehr kosten entsprechend. Mhm. Wenn ich mir einen High-End Porsche kaufe oder einen Ferrari kaufe, den ich ja schlagen will mit meinem P100D, dann muss ich ja für den noch viel mehr bezahlen. Also wenn ich einen Ferrari unter 200.000 kaufe, dann ist er wahrscheinlich gebraucht.
Also das ist auch gerade der Punkt, was nochmal als so Gimmick in den Schriften jetzt drin stand. Weil du kriegst heute einen P100D L quasi zu kaufen.
L für Ludikrös.
Genau, L für Ludikrös oder der Unterstrich, ne? Man sieht es ja halt in der.
Ja, der steht auch gar nicht L dran.
Steht nicht mehr L dran, ist unterstrichen, ja, genau. Dass man diesen Wagen heute kaufen kann. Ne? So, und der vorige Platzhirsch, also gerade was die Beschleunigung anging, war ja der 918 Spider. der Hybrid von Porsche. Mhm. Den kriegst du jetzt auch nur noch gebraucht. Den kannst du neu ja auch nicht mehr bekommen. Mhm. Ja, und im Endeffekt kaufst du dort halt ein gebrauchtes Auto, wenn du halt solche Fahrleistungen haben willst.
Ja, aber der 918 Spider kostet, glaube ich, gebraucht trotzdem so viel wie 2 P100D.
Kann schon sein.
Ich bin mir relativ sicher. Ja. Das ist ein recht unerschwingliches Fahrzeug.
Ja,
und aber der ist schon geil.
Der, ja?
Ich bin der Porsche-Fan. Baut den Mission E.
Genau.
Schnell.
Ja.
Den müssen wir dann auch mal angucken. Das wäre ja toll.
Es gibt halt ein tolles Video, wo diese Fahrzeuge nochmal gegeneinander angetreten sind. Ne? Also erstmal Porsche 918 Spider, Ferrari LaFerrari gegen
dummer
den.
Dummer Name auch, kann ich nicht leiden.
Beides Hybride, ne? Die eigentlich auch ein bisschen den Vorteil von dem Elektroantrieb mit drin haben und trotzdem sah der Tesla da sehr, sehr gut aus. Mhm. Der P90DL. Ja, und jetzt haben sie den nochmal antreten lassen gegen Rimac. Okay.
Ach so, gegen den Rimac Concept One.
Genau.
Das ist ja auch ein verrücktes Ding.
Ja.
Der, ich vergesse immer die Zahlen, deswegen muss ich hier nochmal anklicken. Wir packen nachher einen Link zu einem Video in die Shownotes, damit ihr euch das auch anschauen könnt, falls ihr von dem Concept One noch nicht gehört habt. Das ist halt echt ein krankes Teil mit über 1000 PS und 1600 Newtonmeter. Der geht irgendwie in 2,8 Sekunden auf, 60 Meilen wahrscheinlich, ne? Oder 162 Meilen, 100 km/h steht hier tatsächlich. Mhm. 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden. Und irgendwie wird geredet von einer realistischen Reichweite von 500 Kilometer, was natürlich jetzt schon nicht schlecht ist, ne? Aber es ist auch ein relativ großes Fahrzeug. Da passt natürlich einiges an Akku rein, ne?
Ja gut, also der hat auch einen 91 Kilowattstunden Akku drin, ja. Soweit ich das hier unten sehe, auf LiFePO-Basis, ne? Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Ja, der Wagen selber ist mit 4,54 Meter, fast 4,55 Meter schon recht lang, wenn man dann dagegen sieht, dass der bloß 1,20 Meter hoch ist. Ne? Also das Ding ist eine flache Flunder, ne? Ja, das ist schon krass. Ja, und dann natürlich, also die Fahrleistung, die sollen ja wirklich überirdisch sein. Ne? Also
ja.
Videos von dem zeigen den ja eigentlich nur im Drift. Und
ja, die haben da sehr viel Softwarekraft reingesteckt in diese ganze Steuerungsgeschichte. Die steuern auch jedes Rad einzeln an und in Kurven mit unterschiedlichen Beschleunigungen und Kram und was weiß ich, wie man das alles so macht heutzutage. Das machen wahrscheinlich andere auch, mir ist das nur nicht so bewusst, keine Ahnung. Jedenfalls sehr eindrucksvolles Video auch, was sie da so zeigen und was sie da so erklären, das ist ganz interessant. Also wie gesagt, den Link kann man sich mal anschauen oder das Video hinter dem Link kann man sich mal anschauen, wir wollen ja exakt bleiben. Mhm. Und ja, dann kannst du dann halt auch noch mit 100 Kilowatt irgendwie DC laden. Da geht natürlich dann auch in die große Batterie relativ schnell der Strom wieder rein. Das ist auch relativ komfortabel, denke ich.
Ja, und selbst die AC-Ladung ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen, ne? Die liegt ja auch bei 40 kW.
Auch 40 kW, genau.
Ja, also ich sag mal, da kommt ja schon fast an die Zoe 1.
Wahnsinn, das ist ja ran. Das ist ja eine Steilvorlage. Bin ich doch zufällig mit der Zoe nach Nürnberg gefahren und habe mich dann auch über Twitter bei Tank und Rast bedankt. Die haben, glaube ich, gar keinen Twitter-Account. Ich habe es trotzdem gemacht. Und da bin ich nämlich nach Nürnberg gefahren und Tank und Rast baut ja jetzt die richtige Zahl hier einfügen, so und so viele Ladesäulen an allen ihren Raststätten, was ja schon mal per se geil ist. Und da habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja nach Nürnberg fahren, dann kann man da total schnell laden. Dann bin ich hingefahren, habe einen ersten Halt gemacht hier zwischen München und Nürnberg ist halt Köschinger Forst, Rastplatz. Und da stehen drei schicke brandneue Trippellader mit 6 Ladepunkten, wo ich mit 43 Kilowatt die Zoe wieder aufladen konnte und habe vorher noch nie 43 Kilowatt geladen. Das ist ja mal geil. Mhm. Da sitzt du dann so dann drin, denkst, ja, mach mal das Handy an, guck mal Twitter, guck mal Spiegel Online, guck mal E-Mails, bla bla bla. Und zwischendurch schaust du halt so aufs Display und siehst, wie alle 2-3 Sekunden irgendwie 1% mehr in den Akku rennt. Da geht es schon richtig Strom durch die Leitung. Das ist schon ziemlich geil. Und komfortabel ist es auch. Also im Moment ist es ja kostenlos. Mhm. Das ist halt wirklich eine ganz feine Sache. Du fährst dahin, musst halt einen Parkplatz finden vor der Säule, wo nicht irgendein Verbrenner steht, der es nicht geschnallt hat. Mhm. Obwohl, ich meine, ich bin da hingefahren, da war ein Rastplatz mit 4,2 Millionen Parkplätzen und trotzdem an 3 Säulen mit 6 Parkplätzen waren trotzdem 2 mit Verbrennern zugeparkt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Völlig sinnfrei und verstandfrei. Und jedenfalls bin ich hingefahren, bin halt so davor gerollt, habe die Klappe aufgemacht, habe gedacht, ja, wie geht das jetzt, keine Ahnung. Und hat halt ein schickes Display. Drücken Sie auf das Display, wählen Sie aus, was Sie laden möchten. Ich so, hier AC 43 Kilowatt. Ja, stecken Sie den Stecker ins Auto. So, ins Auto gesteckt, auf Start gedrückt, am Display dann 3 Sekunden gewartet. Fängt sie an zu pfeifen und lädt. Das ist alles.
Genial.
Das ist richtig komfortabel. So wie man es gerne hätte. Mhm. Gehst einfach hin, steckst es an und es läuft.
Und derzeit kostenlos.
Derzeit kostenlos. Keine Ahnung, wie lange noch. Mhm. Also muss jetzt viel fahren und dann immer da laden. Aber das ist schon richtig nice. Also von da bin ich halt dann bis nach Nürnberg gefahren. Und dann gibt es Nürnberg-Feucht noch eine Raststätte. Da habe ich dann auf dem Rückweg halt gemacht. Da war es aber irgendwie nicht so bombastisch irgendwie. Da steht halt ganz versteckt eine Säule so am Rand. Mhm. Da bin ich erst dran vorbeigefahren, was scheiße war, weil ich nicht mehr viel Strom hatte und habe gedacht, Alter, scheiße, wo ist denn diese Säule? Bin über den ganzen Parkplatz gefahren, habe sie nicht gesehen, ich bin genau dran vorbeigefahren, ich habe sie nicht gesehen. Leute, macht Schilder an die Teile. Ich verstehe nicht, warum ist da kein Schild oben drauf oder davor oder so? Ja. Du musstest wirklich wissen, wie das aussieht, denn sonst findest du das nicht.
Ja, Wahnsinn.
Das ist einfach nur so ein weißer Monolith, der ist so groß wie ich und das war's. Du siehst ihn nicht, wenn du nicht weißt, wie das aussieht. Das ist echt scheiße. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Mach den Parkplatz farbig oder stell ein Schild hin. Ja. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie 30.000 für so eine Säule nimmst, dann kannst du auch noch 150 Euro für ein scheiß Schild investieren.
Einmal das. Auch draußen an der Ausfahrt, ne? An der Ausfahrt zu solchen Autohöfen, da siehst du, du kannst hier Gas tanken, du kannst hier LPG tanken, du hast Sprit und weiß ich was alles. Da sollte halt dann auch, du kannst hier Strom tanken.
Köschinger Forst hat ein kleines Auto mit einem Stecker dran.
Genial.
Ja, habe ich aber gar nicht erkannt.
Also, war zu weit weg und
es
zu
ist,
klein.
Es ist irgendwie nicht, es ist, keine Ahnung, es ist mir nicht aufgefallen. Stand halt da Benzin und LPG oder was da immer steht für Gas. Mhm. Und dieses Steckerautochen habe ich gar nicht gesehen. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, ob es an der Ausfahrt beschildert war oder nur auf dem Parkplatz. Da war nämlich dieses Schild mit so einem, wie ein Tankstellenschild, nur mit einem kleinen Stecker am Auto.
Mhm. Also ich habe ja auf dem Weg hin nach Berlin ja auch mir diese Tank- und Rastkarte angeschaut und habe halt gesehen, dass halt hier unten in Bayern und in Baden-Württemberg schon ein recht dichtes Netz von diesen Tanksäulen existiert. Mhm. Auch dann Richtung Hamburg hoch, da sind die auch recht dicht, aber im Osten kannst du es vergessen. Ne? Ja. Also bis nach Berlin geht's.
Aber das wird dann jetzt richtig geil, denn selbst wenn die nicht mehr kostenfrei sind, hilft uns jetzt die Bundesregierung einfach zu laden, indem sie die Ladesäulenverordnung angepasst haben oder anpassen wollen, um die Zugänglichkeit und das einfache Laden an öffentlichen Ladesäulen simpler zu machen.
Ja.
Wenn ich jetzt nach Augsburg zum Stadion fahre und will Fußball gucken mit einem Kumpel, hallo Marco, dann stehe ich nämlich da und kann da nicht laden, weil ich von den Augsburger Energiebetrieben eine Karte brauche, um das Ding freizuschalten. Ja, wenn ich aber zum Stadion fahre, sind die scheiß Energiebetriebe ja geschlossen.
Ja.
Kann ich da nicht laden. Das ist doch Dreck.
Ja.
So, jetzt geht die Regierung her und sagt, da muss man laden können mit einer Smartphone-App, mit einem QR-Code, mit einer Visa-Karte oder mit PayPal oder sonst was. Und das ist ja genau das, was wir schon seit einem Jahr sagen, dass wir was brauchen, was es nutzerfreundlicher macht, das Ganze. Ich meine, ich finde es schön, dass da investiert wird, dass die Energiebetriebe sagen, komm, lass hier mal so eine Ladesäule bauen. Das ist auch kein kleines Geld, was die da investieren. Ich finde das super.
Ja.
Aber dass jeder sein eigenes proprietäres, krummes, dämliches Bezahlsystem da implementiert, das finde ich schlecht und dumm und kurzsichtig. Ja. Das ist einfach keine gute Idee, das so zu machen. Denn wenn ich jetzt überall laden wollen würde, dann hätte ich ein halbes Dutzend Karten oder ein ganzes Dutzend Karten und RFID-Chips und womöglich hier und da noch einen Vertrag irgendwie, damit ich laden kann. Und rentieren würde sich das niemals. Denn wenn ich das mal brauche, das ist vielleicht, keine Ahnung, alle 3 Monate mal, dass ich das brauchen würde. Und bei anderen Betrieben würde ich es wahrscheinlich überhaupt gar nicht brauchen. Da habe ich mir nur eingebildet, dass ich es bräuchte. Und dann zahle ich für irgendeinen Vertrag oder habe irgendwie 20 Euro für die Karte, 15 Euro für den Chip bezahlt. Dann liegt das alles rum und ich benutze das alles gar nicht.
Genau.
Ich will doch dahin, dann halte ich mein Handy da dran oder stecke meine Visa-Karte ein und den Rest macht die Software. Das kann ja nicht so schwer sein. Die gibt das Geld denen, die es bekommen. Und für mich als Kunden, das muss es doch egal sein. Ist ja auch egal, ob ich bei Esso, Aral oder Shell tanke. Das ist ja halt das Bezahlsystem ist überall dasselbe und so muss das halt beim Laden auch sein.
Und genauso dieser Umstand, dass es halt so kompliziert ist mit der Abrechnung, lässt ja gerade im Anfangsbereich die Ladesäulen ja ständig kostenlos dastehen. Es sei denn, du hast dann halt wirklich jemanden, der Kosten dafür verlangt. Ne, mittlerweile auch diese Gleichstromladesäulen sind ja so teuer, da kommst du ja locker auf Verbrennerpreise, ne, wenn nicht sogar noch teurer. Was toll ist, dass ja die meisten oder ich sag mal, von der Zahl her würde ich jetzt wahrscheinlich lügen, aber über 90% der ganzen Ladesäulen ja mit Ökostrom betrieben werden. Mhm. Und Ökostrom heißt erneuerbare Energien. Da haben wir gesehen, da gibt es ein kleines Land, was es jetzt auch in die Richtung geschafft hat.
Ja, ganze Länder ernähren sich von Renewables sozusagen. Habe ich nämlich gesehen bei Fully Charged, einer meiner favorisierten YouTube-Kanäle, wer das nicht kennt, ihr müsst euch das angucken, der Typ ist echt geil, kann ich nur empfehlen. Der hat in einer seiner letzten Episoden oder Folgen oder wie man das nennen möchte, unter anderem erzählt, dass Ecuador seit gut 3,5 Monaten das komplette Land mit Strom versorgt, ohne fossile Brennstoffe.
Wahnsinn.
Nur Wind und Sonne und Wasser und die scheinen keine Probleme damit zu haben. Das finde ich toll, dass da ein ganzes Land hergeht, auch wenn es ein kleines Land ist, ein ganzes Land hergeht und diese Möglichkeiten, die einfach mittlerweile gegeben sind und die gar nicht so ineffizient sind, wie sie gerne dargestellt werden, einfach nutzt. Mhm. Schade, dass das an allen irgendwie vorbeigeht, aber da gibt es halt dann Leute wie Fully Charged, der erzählt das Zehntausenden und wir erzählen das halt ein paar hundert Leuten, aber ihr habt das jetzt gehört, sagt den Leuten Bescheid, dass das geil ist.
Gut, also man hört da zwischendurch ja auch immer wieder mal so von Bürgerstrominitiativen oder so Gemeinschaften, die dann halt auch mal versuchen, eigene Windkraftanlagen, Solaranlagen halt den Strom daraus unter die eigenen Leute zu bringen. Und da gibt es ja auch schon so Modellversuche, wo dann hier auch ganze Städte auf solchen Stromversorgern quasi aufbauen. Und das halt auch sehr, sehr gut nutzen können. Mittlerweile ist es halt wirklich so, dass es möglich ist.
Ja, möglich ist vieles in Deutschland übrigens auch. Ich möchte da einen Tweet zitieren von lichtblick.de, den wir auch retweetet haben. Da haben wir nämlich gelernt, 2015 musste so viel Windenergie vom Netz genommen werden wie in keinem Jahr zuvor in Deutschland. Ein Grund, die permanent laufenden klimaschädlichen Kohlekraftwerke, die verstopfen die Netze und bremsen die erneuerbaren Energien. Und zwar haben wir 2015 4.722 Gigawattstunden Renewables-Energie nicht genutzt.
Wahnsinn. Was eine Verschwendung.
Ja. Absolut dumm, überreglementiert, falsch reglementiert. Keine Ahnung, warum man sowas macht, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 4.722 Gigawattstunden, die man einfach hätte benutzen können, statt Kohle zu verbrennen, um Strom zu erzeugen. Mhm. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Sehr schade.
Lass mal machen wie Ecuador.
Ja.
Hey, du hast auch noch eine kleine Anekdote, oder?
Ich war gestern wieder mal bei unserem Aldi einkaufen mit einer parallelen Ladung der Zoe. Wie ich rauskam, stand dann ein zweiter Kleinwagen daneben, ein Citroën C0, einer der Drillinge. Und da habe ich gedacht, Mensch, was machen die denn da? Da steht die Frau mit dem fest angeschlagenen Kabel in der Hand. Der Mann, der macht ihr gerade die Ladeklappe auf. Und da habe ich gedacht, meine Zoe lädt gerade. Das ist ein Ladepunkt, da kann man nichts parallel machen. Ja, dann bin ich näher ran, habe dann den Leuten Bescheid gegeben, dass eine Parallelladung nicht funktioniert. Habe dann netterweise, ich war ja auch schon auf 95% abgeschalten. Und habe dann für unseren Podcast eigentlich mal gefragt, ob die sowas kennen und ob die sowas auch sich anhören würden und so weiter. Habe dann unsere Kärtchen rübergegeben. Da sagte mir der Mann doch glatt, ich fahre schon seit über 10 Jahren City EL und ist eigentlich schon sehr auch belesen in dem Thema. Ja, und dann hat er sich vor 4 Monaten diesen C0 angeschafft. Mhm. So, und er sagt jetzt auch, mit Chademo ist es schon ein ziemlicher Krampf, da die richtigen Ladesäulen zu finden, um den Wagen schnell zu laden, weil ohne diesen kann der nicht so toll laden. Auf dem Weg nach Hause fährt hinter mir ein weißer Passat. So, und der ist immer wieder ein bisschen näher ran, ein bisschen weiter weg, wieder ein bisschen näher ran. Und dann gab es mal die Möglichkeit, dass der an der Ampel neben uns gestanden hat, ging bei dem das Fenster runter, der guckte zu meiner Frau rüber und der Beifahrer von dem Auto, der zappelte in dem Auto rum, wo dann Doreen dann meinte, was ist los? Ja, was ist mit dem? Ich mach mal die Scheibe runter. Auf einmal zeigt er seinen fetten Daumen und sagt, den Podcast, den kenne ich. Und ich, wow, cool. Ja, danke. Und da war die Ampel grün und ich weg.
Ja, locally famous.
Ja, fand ich klasse. Also nochmal herzliche Grüße an den Passat-Beifahrer, ein Europcar-Fahrzeug, soweit ich das gesehen habe. Mhm. Schön, dass man euch so erreicht, dass ihr uns kennt. Bitte weiter reinhören.
Ja, das ist geil. Da freuen wir uns, wenn wir das von außen hier und da ein bisschen mitbekommen, dass wir gehört werden. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, rauszufinden, wer uns hört. Also, dass man uns hört, das wissen wir. Deswegen machen wir ja auch hier weiter. Mhm. Obwohl wir würden auch, ja, wir sind dumm genug, wir machen das wahrscheinlich auch für uns alleine, wenn mal keiner mehr zuhört. Ja, weil es Spaß macht. Aber wie gesagt, das finden wir natürlich richtig cool, wenn man von Leuten, die man nicht kennt, gesagt bekommt, dass man irgendwie gehört wird und stattfindet da draußen. Mhm. Das ist super, das gefällt uns gut. Vielen Dank.
Was passiert noch Neues? Wir stehen jetzt kurz vor der nächsten Automesse.
Mhm. Da kommen ja ein paar magische Ankündigungen, ein paar handfeste Sachen, ne?
Ja.
Wir können ja mit den handfesten Sachen anfangen. Jetzt kommt ja erstmal Chevy Bolt, beziehungsweise Ampera E. Mhm. Ist ja so das Thema für, glaube ich, Anfang, Ende, Mitte, irgendwann nächstes Jahr.
Also Ende des Jahres soll ja der Volt direkt kommen, ne?
Volt?
Und der Chevy Volt.
Oder Bolt.
Der Chevy Bolt, sorry.
Ja, genau, wollte ich schon sagen. Bitte verwechseln Sie das nicht.
Ja, der Volt selber ist ja auch verbessert worden. Der kommt ja auch mit einer etwas größeren elektrischen Reichweite. Mhm. Aber der Bolt ist eigentlich für uns der wirklich wichtig ist, da hast du recht. Ja. Nächstes Jahr soll ja dann die Opel-Variante zu uns kommen. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich der Wagen, der noch vor dem Model 3, ich sag mal so richtig schön, die E-Mobilität hier umkrempeln könnte. Mhm. Ja, der Wagen ist halt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, leicht größer als die Zoe, hat aber dafür fast die dreifache Akkukapazität drin und damit natürlich auch eine entsprechende Reichweite.
Ja, und ordentlich Leistung hat er auch.
Man
will ja auch Spaß haben beim Fahren. Also das Ding bringt irgendwie 150 kW, das sind etwas über 200 PS und 360 Meter.
Nee. Newtonmeter?
360 Newtonmeter Drehmoment. Mhm. Das heißt, der geht irgendwie auf 50 in 3,2 Sekunden. Jetzt kommst du, die Zoe geht auf 50 in
3,5 Sekunden.
Ja, guck mal.
Also bis 50 sind sie eh alle gleich, weil da haben sie wahrscheinlich immer den Traktion zu kämpfen. Ja. Danach merkt man dann halt, dass die Motoren unterschiedlich sind.
Mhm. Ja, aber ich glaube im Ampera E, davon abgesehen, dass der Name scheiße, also davon abgesehen, dass ich den Namen scheiße finde, steckt, glaube ich, viel Gutes drin. Wie viel tatsächlich von diesen 300 Kilometer Reichweite gefahren werden kann,
gut,
muss sich natürlich zeigen. Ne?
Man muss sagen, die 300 Kilometer Reichweite sind nicht NEFZ. Ne? Das ist EPA. Und die ist ja deutlich realitätsnäher als dieser verlogene NEFZ-Zyklus, diese Laborwerte, die da rauskommen. Ich schätze mal, ich mache immer mal so Vergleiche mit dem, wenn man jetzt 50 oder 60 Kilowattstunden unter Zoe hätte, kann man ja den Bordcomputer einfach mal weiterlaufen lassen. Da würde ich locker über 400 Kilometer weit kommen, bei meiner Fahrweise. Mhm. So, und der Ampera E ist ähnlich schwer. Das sind, glaube ich, 50 Kilo oder 70 Kilo Unterschied. Der ist ähnlich groß, der hat ähnliche Ausmaße von der Karosserie her. Also da sind die Werte, denke ich mal, schon vergleichbar.
Mhm. Davon also ernst nehmen.
Auf jeden Fall.
Das finde ich gut. Bin gespannt. Den müssen wir uns ja auch dann irgendwie besorgen, wenn der hier fahrbar wird in Deutschland. Mhm. Glücklicherweise kenne ich Leute, die da arbeiten in Opel-Autohäusern. Die können da bestimmt was machen.
Ich hoffe.
Mhm. Was sonst noch so angekündigt wird, so VWs magisches 600 Kilometer E-Auto. Mhm. Da nehmen sie sich ja viel vor. Man muss ja sagen, VW nimmt sich gerade sowieso irgendwie viel vor. Mhm. Wir wollen das alles umkrempeln und Batterie und Elektro und modularer Baukasten, Quatsch und der ganze Kram irgendwie. Mhm. Wenn auch nur die Hälfte davon wahr wird, wird VW ein richtig geiles Unternehmen, oder?
Schauen wir mal. Also ich habe vorher schon mal, ich glaube Automotorsport hat schon mal so drei Modellklassen vorgestellt. Da zählt dann der NUVE dazu, der SUVE und der CUVE.
Das sind dann VW-Modelle.
Das sind dann VW-Modelle, genau, die dann halt vom, ich sag mal, E-Golf, von der E-Golf-Größe über die Phaeton-Größe und in dem SUV-Segment dann halt erscheinen sollen. Mhm. Klar, der modulare Elektro-Querbaukasten soll dann damit rein. Das heißt, die Unterkonstruktion wird wahrscheinlich bei allen Fahrzeugen ähnlich sein. Anderes Fahrwerk rein, ähnliche Batterien. Vielleicht dann auch skalierbar, dass man dann halt mit einem preisgünstigen 400 Kilometer nach NEFZ-Auto starten kann. Und dann halt, ich sag mal, auch so die Premium-Klasse, Phaeton-Größe, dann vielleicht auch mit 600 Kilometer bringen kann.
Naja.
Die Größe der Fahrzeuge würde es herbringen.
Hm? Wollte gerade sagen, das ist ja gerade Phaeton, da geht ja richtig was rein.
Ja. Und man darf sich halt auch mal schön diese eine Beschreibung auf der Zunge zergehen lassen von denen. Die wollen ein Fahrzeug bauen in der Golfgröße mit dem Platz eines Passats.
Ja, genau.
Dass sowas möglich ist, zeigt halt die Technik, ne? Ja. Keine Motoren vorne, sondern zwischen den Achsen. Damit hast du Platz im Fahrgast, oder kannst Platz im Fahrgastraum schaffen. Tesla nutzt sowas dann halt für zwei Kofferräume, vorne und hinten. Ich denke mal, dass es bei VW dann ähnlich sein kann.
Mhm. Ja, VW-Markenchef Herbert Diess hat das so formuliert: Außen etwas kleiner als ein Golf, innen groß wie ein Passat. Elektrisch angetrieben mit einer Reichweite von 400 bis 600 Kilometer.
Klingt gut. Klingt jetzt gut. Muss er bloß noch herkommen.
Genau. Dann hoffen wir, dass es 600 NEFZ-Kilometer sind, damit es echte 400 sind.
Ja.
Weil sonst 400 NEFZ sind ja auch dann 300.
Ja.
Wobei 300. Also bei 300 wird ja mein Mund schon ein bisschen wässrig.
Wessen nicht, der heute mit 150 bis ja. oder 130 bis 180 ja. auskommen muss.
Ja, ich meine, das sind ja, genau, das sind halt meistens eher 130, denn die große Reichweite brauchst du ja eigentlich nur, wenn du große Strecken fahren willst.
Ja.
Dieses Hin und Her zwischen Arbeit und Zuhause oder einkaufen oder Kinder irgendwo hinbringen oder mal zum Sport fahren oder mal Fußball gucken oder so, dafür brauchst du keine 300 Kilometer. Nein. Da können mir auch die Hardcore-Neinsager erzählen, was sie wollen. Du brauchst keine 300 Kilometer am Stück für so alltäglich Fahrten.
Nein.
Auf keinen Fall.
Nein.
Die brauchst du, wenn du irgendwie längere Strecken fahren willst. Und da ist es bei der Zoe zum Beispiel so, wenn ich auf der Autobahn fahre, kann ich 120 Kilometer nur fahren, wenn ich 100 fahre. Mhm. Höchstens 100 fahre. So, jetzt fahr mal über mehrere hundert Kilometer 100 auf der Autobahn. Du wirst bekloppt. Ohne Scheiß. Mhm. Das nervt. Tierisch. Ich will das nicht. Ich möchte 130, 40, 50 fahren können. Und wenn es dann noch 120 Kilometer wären, dann wäre ich schon fast zufrieden.
Mhm.
Aber dieses wirklich Schnarchtempo, wo du überlegst, ob du jetzt den LKW überholst oder ob du dann zu wenig Strom hast bis zur nächsten Säule, das nervt wirklich.
Mhm.
Also die Zoe mit der Kapazität, die sie jetzt hat, ist für sowas echt nicht zu gebrauchen. Da musst du schon sehr geduldig sein oder einfach so von Natur aus schwer zu langweilen. Keine Ahnung. Für mich ist das nix. Deswegen finde ich es gut, dass ja Renault offensichtlich Leute, die Zoes fahren, fragt, was sie so ausgeben wollen würden für einen größeren Akku.
Mhm.
Haben wir gelesen. Angeblich hat es da E-Mails gegeben an bestehende Zoe-Kunden, was sie da so sich vorstellen zu investieren für einen 300-Kilometer-Akku. Nach was für einem Messzyklus das 300 Kilometer sind, weiß ich nicht. Ich wünsche mir immer wirklich 300 Kilometer, aber das ist halt, wir sind in Europa. Jedenfalls passiert das wahrscheinlich nicht. Aber es ist gut, dass nach wie vor dieses Gerücht sich hält und hoffentlich auch bald wahr wird, dass es einen leistungsfähigeren Akku für die Zoe geben wird.
Mhm. Und vor allem, dass Bestandskunden wirklich auch die Möglichkeit haben, ja. an den ranzukommen.
Ja.
Also spätestens dann, wenn bei uns die 75% Leistungsgrenze erreicht ist, dass man dann halt keinen alten Akku reingeschraubt bekommt, sondern vielleicht sogar was Neueres.
Ja, oder also, wenn der Batteriemietevertrag ausläuft ja. und man, dass man dann irgendwie was Neueres bekommen kann.
Also unter uns gesagt, ich bin bereit für diesen Akkutausch was zu bezahlen. Ne? Also es
ja,
wenn der größer ist, ja, also ja. Das ist, du kriegst halt mehr Leistung, mehr Reichweite.
Genau.
Die
Frage ist halt, wie viel. Wenn Renault genau. sagt, hier kriegst du einen 300 Kilometer Akku für 5000 Euro, dann sage ich, 5000 Euro ist ein Drittel von dem Autopreis, das kannst du vergessen.
Ja, einmal das und die werden sicherlich auch nicht Abstand von diesem Batteriescheiß nehmen.
Miete. Oder was?
Batteriemietkram.
Ja, genau. Hab
ich Scheiß gesagt?
Ja, du hast Scheiß gesagt.
Ja. Also diese Batteriemiete an sich ist schön und gut, aber wenn man dann halt solche Akku-Upgrades anbietet, die sich dann auch noch teuer bezahlen lässt und die Batterie weiter fordert, das finde ich schon echt frech.
Ja, das wäre ein bisschen viel. Aber keine Ahnung, wie viele Renault-Leute das hören, wahrscheinlich zwischen null und keinem. Aber wir haben es gesagt und ich glaube, das sehen die meisten so. Wir haben sicherlich alle kein Problem damit, für eine größere Batterie zu bezahlen. Aber das muss natürlich
im Verhältnis
sein. Im Verhältnis zum Autopreis stehen und dann darf man den Batteriemietpreis natürlich nicht vergessen, der da auch mit reinspielt. Wir zahlen ja ohnehin für die Batterie.
Eben.
Und wenn ich jetzt für eine größere Batterie zahle, warum soll ich jetzt dann, weil sie größer ist, nochmal eine Pauschale zahlen? Eigentlich ist es Quatsch.
Nein. Und das vor allem, wo ja die Batteriepreise immer weiter fallen. Also ich gehe ja davon aus, dass halt eine Batterie in der Größe, wie jetzt beim Ampera E reinkommt, mittlerweile genauso teuer sein darf mit den 60 Kilowattstunden wie der damalige Akkupreis der Zoe, der ja auch bei über 7000 Euro lag, muss man ja ganz klar sagen. So, und weil wir gerade beim Preis sind, wir haben in unserem Shownotes so einen schönen Link mit reingestellt zu einer Bestandsaufnahme.
Stimmt.
die Bestandsaufnahme ist ein sehr lesenswerter Artikel, der ist relativ lang, den wollen wir jetzt hier nicht komplett vorlesen oder runterbeten. Da wird nochmal kurz drauf eingegangen, ja, wie sich draußen jetzt die, der Markt bzw. die Produktion von solchen Themen entwickelt. Das fängt von der Batterie an, über die Elektromobilität bis hin zu Solarzellen, Speicher, Hausspeicher, Batterien allgemein. Und ja, wie sich das in der nächsten Zeit jetzt quasi auch entwickeln könnte, wird von aus der Sicht von jetzt. Und ja, einfach mal reinschauen, durchlesen. Wie gesagt, der Artikel ist recht umfangreich. Mhm. Sehr interessante Details da drin.
Kleben wir unten drunter. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich so weit, dass wir mal auf das Thema dieser Episode kommen können, oder?
Ja, also wir sind ja heute nicht wegen dem Vorgeplänkel hier.
Genau, das ist natürlich jetzt nach 6 Wochen Pause etwas ausführlicher als normalerweise. Eigentlich haben wir normalerweise gar keins. Und damit ist es noch ausführlicher. Jedenfalls sind wir am letzten Dienstag in München gewesen und haben Sono Motors besucht. Mhm. Ein kleines abgefahrenes, verrücktes Startup, eine Handvoll junger Leute, die jetzt versuchen, über eine Crowdfunding-Kampagne ein mit Solarpanelen bestücktes E-Auto zu bauen, zu entwickeln, also erst zu entwickeln und dann zu bauen und dann auf den Markt zu bringen und an den Mann zu bringen, das sehr vielversprechende Eckdaten mitbringt. Und wir hatten da eine sehr angenehme Zeit mit sehr netten Leuten in einem abgefahrenen kleinen, ich sag mal, Büro. Und bevor wir auf weitere Details eingeben, lassen wir einfach das Gespräch hier mal einfließen, das wir am Dienstag geführt haben, mit dem Jona von Sono Motors. Und danach hören wir uns wieder und gehen nochmal auf ein paar Kleinigkeiten ein. Viel Spaß erstmal. Okay, also wir haben ein paar ganz einfache Fragen, an denen wir uns entlanghangeln würden. Und zwar erstmal natürlich die Frage, wie seid ihr eigentlich zu der Idee gekommen, Sono Motors aufzuziehen?
Mhm. Also erstmal, wir hatten den Namen Sono Motors erst ziemlich spät gefunden. Also für uns war es damals immer nur unser Baby, unser kleiner Prototyp. Und es ist so gewesen, während der Schule haben wir schon angefangen, uns zu überlegen, wie wir dieses Projekt umsetzen können. Also ganz allgemein, soll ich mal noch kurz beschreiben, was es ist? Genau, also die Idee war von Anfang an ein Elektroauto für die breite Masse mit Solarintegration. Das waren die zwei Punkte, die wir uns aufgeschrieben hatten, die wir umsetzen wollen, weil wir eben damals, das war jetzt 2012, gesagt haben, es gibt kein massentaugliches Elektroauto in unseren Augen. Und dann haben wir eben während der Schule schon angefangen, da zu recherchieren und wie können wir es umsetzen. Und dann nach der Schule, 2 Wochen nach der letzten Abi-Prüfung, haben wir dann ein bestehendes Fahrzeug genommen. Da haben wir den Renault Twingo genommen und haben den zu einem Elektroauto umgebaut.
Welcher Twingo war das? War das der die ersten oder war das einer von den neueren?
Nee, also, der bis 2006 gebaut wurde.
Der bis 2006, okay.
Ja, und dann haben wir eben an diesen Präprototypen unsere ganzen Ideen umgesetzt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen erst diesen Prototypen entwickeln, bevor wir jetzt ein fertiges Konzept liefern. Und dann war jetzt vor einem halben Jahr die Phase, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt eine Firma gründen und damit öffentlich gehen. Wir waren nämlich davor witzigerweise so, dass wir selbst meinen Eltern oder jetzt Laurin auch seinen Eltern nichts erzählt haben.
Okay.
Also wir haben
still und heimlich.
Still und heimlich.
Ja, seid ihr so schüchtern?
Nee, oder gar nicht mal, sondern mehr, also wir hatten eben so, dass diese Idee war uns sehr, sehr wichtig. Wir haben nur schwer uns vorstellen können, dass wir das so weitergeben können. Mhm. Oder beziehungsweise es war so, man kennt es, man sieht gute Ideen und später fragt man sich nach 2 Jahren, wo sind die hin?
Mhm. Genau.
Und da haben wir gesagt, wir wissen nicht, an was es liegt, ja, aber es kann auch sein, dass es irgendwann mal im Keim erstickt wurde. Und da haben wir gesagt, wir wollen erst wirklich fertig sein, präsentierfertig sein und nicht mehr im Keim erstickbar sein. Mhm. Und genau so haben wir es dann eben durchgezogen.
Nicht im Keim erstickbar, das klingt ja auch richtig gut.
Ja.
Passt so ein bisschen zu eurem Moos.
Ja, genau. Ja, auf das Moos kommen wir bestimmt später nochmal. Ja. Und der Name an sich, woher kommt der? Hat das einen Hintergrund? Oder
oh, das war dann, genau. So wie es dann ist. Also wir hätten auch natürlich den Weg gehen können und sagen können, Solarcar und dann Namensspiel draus machen. Mhm. Aber wir haben gesagt, einfach ein gut klingender Name, ja.
Okay.
Du sagst, ihr habt mit einem Twingo die ganze Thematik aufgezogen, sind dann da auch schon direkt Solarpaneele draufgebaut worden?
Direkt gemessen, was kommt
rein?
Ja.
Weil ihr müsst ja irgendwie Erfahrung gesammelt haben, warum komme ich jetzt auf 30 Kilometer, die ich jetzt mit dem Sion laden kann?
Genau, also diese 30 Kilometer sind ja auch nur ein Mittelwert. Mhm. Und zwar ist es rechnerisch möglich, 60 Kilometer zu fahren. Mhm. Aber das ist ganz klar, also das ist so ein optimaler Wert. Mhm. So wie
da müssen wir schon einen Tag wie heute haben.
Ja, ja. Genau.
Also besser ist es ja sowieso, wenn du lieber den wahren oder einen eher erreichbaren Wert angibst, also diese typische NEFZ. Ja,
ganz klar. Und das hat uns auch immer genervt.
Ja.
Unter anderem deswegen haben wir eben dieses Projekt gestartet, weil wir dieses Typische von den Herstellern, dass sie immer die Reichweiten falsch angeben, dass sie die Verbrauchswerte von den Benzinern falsch angeben und. Also das ist einfach immer so ein Betrügen und kleines Lügen ist, so wie es jetzt auch.
Naja, es ist halt, genau, sie rechnen sich das schön,
genau,
um irgendwie mit dem besten Wert an den Markt zu gehen und die Leute dann glauben zu lassen, dass das tatsächlich irgendwie im Alltag erreichbar wäre, was es halt nicht ist.
Genau.
Also das gilt für Benzinverbräuche, gilt halt für die E-Autos in mindestens gleichem Maße. Wenn du siehst, was für Reichweiten einem entgegengeworfen werden, die immer toller und immer besser sind, die halt eigentlich genauso verkehrt sind wie so die Benzinverbräuche, mit denen du auch eigentlich nichts anfangen kannst, das ist ja genau das, was man nicht will. Das ist halt, was jetzt eure Denke sehr sympathisch macht, wenn man weiß, wie ihr das angeht und wie klar und offen eigentlich da kommuniziert wird, was tatsächlich erreichbar ist.
Ja.
Wenn du sagst, ja, wir können 60 Kilometer reinladen über die Sonnenenergie, aber wir geben 30 an, weil das ein sinnvoller Mittelwert ist, dann würde halt der Autohersteller klassischerweise genau andersrum denken. Der sagt sich, ja, nimm den Peak und den geben wir der Marketing-Tante. Und die
das
macht
ist eine schöne
Text.
Große Zahl, genau. Damit fange ich Kunden.
Mach noch 10% drauf.
So. Nee.
Der Twingo selber, warum habt ihr genau den Twingo genommen? Gab es den bei euch im Fuhrpark? Seid ihr irgendwie billig an den rangekommen? Oder?
Das war ehrlich gesagt, der Twingo ist ein unheimliches Vorbild. Also der Twingo ist 2 Millionen Mal verkauft worden, ist super praktisch.
Also ich habe den selber gefahren, den einen der ersten.
Dann hast du es ja, genau.
Und also ein 93er Baujahr, so einen typischen Elefantenschuh, wie man den ja nennt.
Aha.
Und bin ja danach dann zu dem zweiten Twingo, Twingo 2 als GT-Version gefahren. Und ab da habe ich nämlich die Zoe schon beobachtet, weil da war sie so schon langsam das erste Mal in den Medien drin.
Ja.
Und klar, der Twingo ist einfach ein günstiges Auto. Und die ersten Fahrzeuge konntest du auch super einfach reparieren.
Genau das.
Ja, genau und das sind dann auch Themen, klar, die er dann jetzt bei eurem Fahrzeug natürlich auch mit anpackt und umsetzt, ne?
Total. Also, dass wir eben Einzelteile austauschen konnten, das hätten wir beim irgendwie VW niemals so machen können.
Mhm.
Und total, der hat uns inspiriert, unter anderem eben zu dem Rezono.
Mhm.
Das System für unsere Instandhaltung.
Ja, da können wir ja vielleicht, kannst du ja vielleicht das mal kurz zusammenfassen. Da, Rezono, Rezono und
Visono.
Visono.
Genau, das sind jetzt
die drei Alleinstellungsmerkmale sozusagen.
Könnte man sagen, genau. Ja. Und Visono habe ich jetzt eigentlich schon so erklärt, und zwar, das sind die Solarzellen.
Ja. Bei denen interessiert mich, wenn ich dich sofort unterbrechen darf,
ja, klar,
dass, wenn ich jetzt mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habe als Hörer, stelle ich mir vor, ja, Solarpaneele auf dem Auto, wie kacke sieht das denn aus? Aber das sind da tatsächlich geformte Teile, die Karosserie sind.
Ja, man kann sich das eigentlich
sozusagen
vorstellen.
Integrierte Solarzellen.
Genau, wie die Karosserie selber. Es ist genau wie ein normales Auto. Es hat eben nur Solarzellen integriert. Und die Oberfläche ist, genau wie beim normalen Auto auch, glänzend und glatt.
Ja. Genau. Ist das irgendwie formbar oder müssen die Teile, die tatsächlich mit Solarzellen versehen sind, müssen die irgendwie eben sein oder ist das formbar? Kann man da Kanten,
die sind
Falzen,
formbar, genau.
Kurven
wir verwenden
haben?
Polycarbonat und die werden dann in eine Negativform gegossen. Und dann werden die Solarzellen dazwischen gepresst und dann kann man jede beliebige Form damit herstellen.
Sehr cool. Entschuldigung, du hast gerade erst angefangen, ich habe dich schon sauber.
Genau, also Visono. Das zweite ist Brizono. Das ist unser Innenraumkonzept, dass wir sagen, wir integrieren eine natürliche Flechtenart, in der Umgangssprache dann Moos, in unseren Innenraum. Und zwar hat es den Hintergrund, dass dieses Moos Feinstaub filtern kann. Mhm. Und das funktioniert über elektrostatische Aufladung. Also da sind die Ammoniumionen, die so in der Stadt rumschwirren und die sind positiv und das Moos ist negativ und dann wird es
zieht sich an.
Genau, zieht sich an, genau. Und wird gefiltert und wirkt so als eine natürliche Luftfilterung. Nur ist jetzt das Erste, was natürlich die Leute sagen, Moos in meinem Auto. Also das Letzte, was man haben will, ist Moos eigentlich. Ja. Aber wir haben eben da dann eine spezielle Moosart, die tatsächlich keine Pflege braucht. Also es ist weder so, man muss nicht gießen, man muss jetzt nicht irgendwie, ja genau. Also
muss man das reinigen?
Nee, gar nicht.
Auch nicht.
Es ist nämlich so, es ist sogar gar nicht zugänglich. Es ist sichtbar, mhm. Wir werden da eine Scheibe vormachen. Aber es ist nicht greifbar. Und zwar auch aus dem Hintergrund, das Moos hat die Eigenschaft, es wirkt regulierend auf die Luftfeuchtigkeit. Wenn es also heiß wird, dann gibt es auch die Feuchtigkeit ab. Und wird dadurch aber auch härter. Mhm. Also wird brüchig auch, könnte man sagen. Mhm. Und wenn man es dann anfassen würde, dann würde es eben zerbrechen. Mhm. Genau.
Das wie darf ich mir das dann vorstellen, wenn es die, ihr habt eine Scheibe vorne, wo man das Moos sehen kann. Mhm. Auf den Fotos, was ich so sehen konnte, ist es genau. Auch leicht beleuchtet.
Ja, genau.
Zumindest jetzt in dem Showcar.
Ja, ja.
Beschlägt diese Scheibe?
Also ganz klar ist es nicht wie im Museum, wo man dann so
zum Vorzeigen
direkt genau. Sondern es besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man es farblich macht oder so. Mhm. Also das ist dann dem Benutzer selbst überlassen, ob er es irgendwie visuell sehen will und dann eben.
Gut, wenn es dann halt, ich sag mal, lackiert ist, wie auch immer, dann ist es eigentlich unwichtig, wie es aussieht. Es muss halt nur funktionieren, technisch.
Genau, genau. Mhm. Also man könnte sich auch vorstellen, dass man es gar nicht sieht.
Mhm. Aber es sieht ziemlich cool aus. Wir haben ja jetzt hier vorne so einen Prototypen davon gesehen. Genau. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Sieht sehr grün aus.
Ja, ist schön. Ja. Die Farbe ist schön.
Also nicht nur grün im Sinne von Farbe, sondern.
Ja. Genau, sieht irgendwie gesund aus, weiß ich nicht.
Ja, genau.
Ja. Das ist wirklich schön. Mir gefällt das gut. Das ist eine sehr coole Idee. Mhm.
Genau, und das dritte war jetzt Resono, und das ist das Konzept, das wir eben vom Twingo inspiriert unter anderem gesagt haben, wir wollen dieses Auto so nachhaltig gestalten wie möglich. Ein wichtiger Punkt dafür ist die Langlebigkeit oder einer der wichtigsten Punkte. Das eine ist, dass man eben die Teile noch lange bekommt. Mhm. Dafür haben wir gesagt, wir veröffentlichen die Teile. Beziehungsweise die CAD-Dateien dazu. Mhm. Und das zweite ist, wir veröffentlichen das Handbuch. Mhm. Beziehungsweise es wird auch so sein, dass wir auch noch Anleitungsvideos dazu bereitstellen, damit nicht nur jetzt ein Techniker mit dem Handbuch was anfangen kann, sondern auch ein Laie bei sich mal den Spiegel austauschen kann. Mhm. Das sind die zwei Sachen, eben die Teile und das Werkstatthandbuch. Und dadurch ist es zum einen von Anfang an möglich, dieses Auto zu reparieren, ohne dass wir jetzt ein großes Händlernetzwerk aufstellen. Mhm. Und zum anderen eben so lange wie möglich ist es reparierbar.
Welche Idee ich dabei eigentlich toll finde, ist, dass man hat ja eigentlich Angst, dass bei der Elektromobilität allgemein viele kleine Werkstätten kaputt gehen. Weil A, können die mit dem Hochvoltsystem nichts anfangen, B, ist die Technik so neu, dass die Leute sich selber quasi schulen müssten, was sie nicht können oder was sie finanziell vielleicht nicht stemmen können. Aber wenn man sich dann an der Stelle, ich sag mal, einen freien Partner sucht, freie Werkstätten sind immer günstiger, als wenn ich jetzt zum Hersteller fahre, dass man da dann auch, ich sag mal, ein Potenzial für das kleine Handwerk drumherum eröffnet. Ne?
Ach, das ist gerade hier, das ist unsere Traumwerkstatt hier drüben. Einfach eine freie Werkstatt, die halt irgendwie noch an alten Autos rumbastelt, aber da sieht man keinen neuen 5er BMW mehr, weil die einfach das Werkzeug auch nicht bekommen. Ja, da fängt es dann ja immer an.
Also alles proprietär dann.
Ja. Mhm. Ja.
Genau. Finde ich klasse. Also finde ich total genial. Also ich selber baste ja auch, ich baste rum. Also ich habe vorher Motorrad gefahren, da muss man auch mal ein Rad wechseln, eine Kette wechseln. Sowas habe ich dann schon selbst gemacht. Themen zum Motor dann wiederum nicht, weil dafür habe ich dann, wie gesagt, das Werkzeug nicht gehabt. Ja. Den Rest, den kann man mit dem Bordwerkzeug erledigen. Ne?
Ja.
So, und in eurem Video habe ich ja gesehen, dieses Beispiel mit dem abgefahrenen Spiegel oder mit dem kaputten Spiegel ist ja eigentlich genau eins dieser Dinge.
Mhm. Ja.
fahr mal heute die Straße lang, die Straße ist eng, das rasiert ja in einem LKW so ein Spiegel weg, ja. Dann darfst du erstmal eine Spiegelkappe und den ganzen den Spiegelkörper kaufen, der kostet 200, 300 Euro, muss dann vielleicht sogar noch lackiert sein, dann die Mechanik da drin mit allem drum und dran, genau, genau. 300 Euro, 400 Euro bist du dann ja. Für so ein Ding schon los. Ja. So, und ich wünsche mir selber dann schon, ein bisschen basteln kannst du, einen Schraubenzieher kannst bewegen, wenn ich dann die Teile rankriege, ja. Für normales Geld, dass ich das Ding selber repariere, warum nicht?
So war es sogar witzigerweise bei uns. Also uns wurde der Spiegel weggefahren von unserem und wir haben dann bei eBay, weil es eben so ist, dieser Twingo ist halt 2 Millionen Mal verkauft und dadurch gibt's alles von dem, ja. Und da haben wir dann für 20 Euro eben den Spiegel austauschen
können. Ja.
Genau das, ja.
Sauber. Ja. Ihr habt ja jetzt quasi dann vor, dieses Reparaturhandbuch dann komplett, existiert es schon oder seid ihr da im Aufbau?
Nee, weil genau, das wäre dann auch erst im finalen Prototypen. Mhm. Was wir jetzt eben haben, ist ja der Präprototyp. Mhm. Und für den finalen Prototypen wird es dann diese Anweisungsvideos und Werkstatthandbücher geben. Genau.
Mhm. Okay. So, und im Endeffekt kann ich mir so vorstellen, ich gehe zu meiner freien Werkstatt. Muss natürlich sicherstellen, dass der die Möglichkeit hat, sich diese Videos runterzuladen, beziehungsweise bringe ich es vielleicht als Kunde sogar mit. Und wenn er bereit ist, sich das Thema anzugucken, dann kann er da loslegen.
Ja.
Und dann sagt er halt einfach, gut, du bringst mir die Teile mit, ich gebe meine Bühne, mein Werkzeug und meine Arbeitskraft her und du bezahlst halt meine Arbeitskraft.
Genau das, ja.
Klasse.
Ziemlich coole Sache. Coole Sache auch die Location, in der ihr ja arbeitet. Was ist denn das hier? Also das sieht man jetzt natürlich nicht, aber es ist irgendwie ein kleiner abgefahrener Laden.
Wir sind hier eben in einem Gemeinschaftsbüro.
Ah, okay.
Und das ist ein Ladenbüro und da ist dann vorne drin eben eine Schneiderwerkstatt.
Aha.
Und hier hinten drin sitzen wir dann und das geht jetzt schon seit einem halben Jahr eben. Eigentlich seitdem wir die Firma gegründet haben, haben wir eben hier dieses Büro und es ist halt in der Lindwurmstraße super praktisch. Also da ist man halt im Herzen der Stadt und werden jetzt allerdings umziehen, also eben jetzt am 1. September schon und dann eben ganz klar größer werden. Also das ist hier dann irgendwann doch zu eng, so schön wie es ist.
Gut, also wenn ich jetzt hier sehe, das sind hier zwei Räume, in dem, den wir jetzt sprechen, der ist relativ eng, dann euer Computerraum hier im Hintergrund.
Ja das im ist Grunde ja wirklich, ist das unser Büro,
ja.
das sind 10 Quadratmeter?
Ja, wenn überhaupt. Also ich kann mir da jetzt schwer vorstellen, dort ein Auto zu entwickeln und zu bauen. Ja, ja. Sicherlich viele Sachen werden halt im Computer designt, vorbereitet, wie auch immer. Ich selber habe mir schon mal eine Backstelle von meiner Mutter eingefangen, weil ich mein Motorrad in meinem eigenen Zimmer aufgebaut habe. aber so ähnlich stelle ich mir es jetzt hier augenblicklich auch so vor.
Aha.
Und die Schneiderei hier vorne, mit den vielen, hilft die euch in irgendeiner Form? Also ich denke jetzt mal bewusst an Sitzbezüge.
Die oder kennen oder? Wir, aber das wäre natürlich was. Aber das wäre jetzt auch nur
Für die ersten Fahrzeuge, für die Massenproduktion sicherlich nicht, aber
also wie wir jetzt angefangen haben, war in der Garage, ganz klassisch. Dann sind wir ins Kreativquartier gezogen. Weiß nicht, ob das euch was sagt.
Nee, könnte ich nicht.
Das ist da im Münchner Norden. Und dann sind wir wiederum nochmal umgezogen in eine Halle, weiter draußen, also richtig weit draußen, haben wir dann sogar unter der Woche gewohnt, weil es sich immer nicht gelohnt hat, dann wieder reinzupendeln. Und haben da eben bis vor jetzt einem halben Jahr dran geschraubt, sind dann eben hier ins Büro gezogen und haben wiederum den Präprototypen dann in die Garage eingelagert, nachdem wir eben ihn fertiggestellt haben.
Okay, also draußen in dieser Halle, wo er jetzt draußen war, da habt ihr quasi diesen eigentlichen Prototypen komplett aufgebaut.
Genau.
Okay.
Ja.
Irre.
Das war das dann.
Da seid ihr jetzt also in einer Phase von eurem Unternehmen, wo viel Wandel ist und viel, viel Neues und viel irgendwie erst entstehen muss.
Ja.
Wie sieht denn der Alltag so aus im Moment bei euch, jetzt vor allem euch dreien, bei Laurin?
Ja, ihr habt es ja so gesehen, also viel irgendwie E-Mails und Telefonate, was jetzt eben gerade auch aktuell war. Dazu kommen jetzt gerade noch viele Treffen mit Zulieferern und möglichen Kooperationspartnern. Und sonst ist momentan sehr, sehr viel Büroarbeit, ja.
Könnt ihr schon irgendwas sagen, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt oder werdet, oder ist das alles noch nicht
so? Ist noch schwer zu sagen, also eben in einem frühen Stadium sollte man dann noch nichts irgendwie raushauen.
Mhm, ja. Schon klar. Das heißt also, euer Prototyp, den ihr jetzt habt, da Batteriemotor und sowas müsst ihr ja schon haben, die Solarzellen. Ich sag mal, ich persönlich kenne jetzt nur diese typischen festen Solarzellen, habe auf Ausstellung auch mal diese flexiblen gesehen, dass man die halt verbiegen kann, aber dass die dann halt jetzt auch direkt in die Karosserie schon so nahtlos eingebaut werden konnte, das wäre wär jetzt für mich auch neu gewesen. Gerade auch interessant finde ich die Variante in den Türen. Ne, weil normalerweise sagt man ja immer, die müssen irgendwie Richtung Sonne ausgerichtet werden, damit sie optimal funktionieren. Da gibt es ja zwei verschiedene Typen, welche die halt auch bei diffusem Licht noch einigermaßen Strom erzeugen und welche die halt wirklich direkt ausgerichtet sein müssen. Und ich fand es sehr erstaunlich, dass da wirklich so viel Reichweite mit zu kreieren ist. Ne? Und wie habt ihr das dann gemessen? Also von der Garage aus dann einfach mal einen Tag das Auto draußen stehen lassen oder?
Nee, also es ist so, wir haben diesen rechnerischen Wert von 60 wirklich nur auf dem Blatt Papier. Also den, den haben wir nie gemessen. Sondern diese 30 sind dann nur der reale Wert. Aber es ist eben so, wir haben mit dem Hersteller zusammen das entwickelt und auch die gesamte Verschalung, also dieses Polycarbonat mit dem zusammen entwickelt. Genau, da ist es dann so, wir verwenden SunPower-Zellen, die haben die höchste Effizienz so auf dem Markt und noch zusätzlich den Vorteil, sie sind etwas flexibel, also diese komplett flexiblen sind es nicht, das sind dann ja auch nur die Dünnschicht-Zellen und die sind auch mit einem Wirkungsgrad von 7-11% für uns nicht relevant gewesen.
Genau. Also man liest ja so bei guten Zellen, ich sag mal so ab 18-22-23%
Genau, 22-23% ja, haben wir so, dann.
Das sind schon die guten.
Ja, genau. Und die haben sogar noch so ganz nette Spielereien, beispielsweise jetzt mit dem Aussehen haben die den Vorteil, die sind ohne diese typischen Leiterbahnen. Das hat jetzt eben den Nebeneffekt, dass es fürs Auge erstmal nicht so störend ist. Genau, und sonst ist es eben so, die werden dann in zwei Polycarbonatplatten eingelegt, werden dann auf alle Fahrzeugteile, also es ist eben so, wir verwenden es für die Motorhaube, das Dach natürlich, ganz klar, für beide Türen, für die hinteren Türen und sogar fürs Heck.
Fürs Heck auch,
ja,
okay.
Ja. Selbst dort, also nicht bis ganz unten jetzt, aber
Sinn macht halt.
Genau, genau, ja. die ganze Heckklappe noch. Und es ist auch immer mit dem Gedanken noch, die Einstrahlung ist nie optimal bei allen Zellen. Geht ja auch nicht.
Deswegen so viel wie möglich Fläche dann halt.
Genau, müssen, ne? Ja, genau. Beziehungsweise auch so viel wie möglich auf die Fußstrahlung sich ausrichten oder eben die mit einbedenken. Weil es eben so ist, also entweder in der Stadt oder auch im Winter hat eine Diffusstrahlung noch einen unheimlichen Vorteil oder spielt nochmal sehr viel mit ein. Da ist es im Winter sogar so, die seitlichen Flächen produzieren mehr als das Dach, weil eben die Sonne so niedrig steht. Und sonst eben in der Stadt so ist, man stellt sich eine helle Wand vor und das Auto steht daneben und die Sonne scheint. Und gleichzeitig reflektiert die weiße Wand, sprich die Diffusstrahlung geht von der anderen Seite noch auf die anderen Solarzellen. Und die zwei Sachen eben sind der Vorteil noch zu einem einfachen Solarpanel, was jetzt zur Sonne ausgerichtet
ist. Ja. Ja, also ich habe öfters mal schon überlegt, warum sowas nicht schon häufiger in den Fahrzeugen eingebaut wird. Also man hat jetzt bei einigen schon gesehen, dass mal ein Heckspoiler oder sowas mit einer Solarzelle
Beim
Nissan Leaf, genau, eingestellt ist. Oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es der neue Ford sogar macht. Da gibt es einer, der hat auch schon das ganze Dach mit einer Solarzelle voll, aber die sind halt nur unterstützend für halt das 12-Volt-Bordnetz, um die Batterie am Leben zu halten, um einen Kleinkram, ich sag mal, anzutreiben. So, und wenn man sieht, dass halt so eine Riesenfläche, ich sag mal, nur für einen Lüfterrad oder nur für ein Radio reicht, dann fragt man sich natürlich schon, wie kommt man da auf 30 Kilometer?
Ja, ja. Ne? Das ganz aktuell sogar beim Fisker Karma jetzt gewesen, der hatte das früher nur für seine 12-Volt-Systeme und mittlerweile setzt er auch auf eine Ladung der Traktionsbatterie.
Okay.
Nein, es ist eben mit dem Gedanken, es geht nicht um die Solar World Challenge in Australien, dass wir mit diesem Auto fahren können, während die Sonne scheint. Es geht darum, dass dieses Auto die ganze Zeit nur rumsteht und in dieser Zeit nichts bringt. Ja. Und in dieser Zeit könnte es Strom generieren, wenn man einfach nur, so, eigentlich ist es ja, gilt es für alles, eigentlich gilt es für jedes Dach, eigentlich ja, gilt es ja für die Straßen, gibt es ja auch diese Solar Roadways.
Ja.
Und das ist einfach der Gedanke. Man hat ein Auto, was dann eben 8 Stunden in der Sonne steht und jetzt nicht viel generiert, aber auf den Tag summiert eben bis zu 30 Kilometer und dann in einer Woche mal, also es ist ja so, der tägliche Pendlerweg wird angegeben mit 22 Kilometer. Das heißt, für einen täglichen Pendler würde schon mal mit reinspielen. Und wenn man sich das nur vorstellt, also man fährt in die Arbeit am Morgen, fährt wieder heim und irgendwie ist nichts leer geworden.
Ja,
ja. Und es ist das eine eben, dass es nur so rumsteht, was bei uns der Gedanke war. Und das andere ist, dass wir eben die hocheffizienten Solarzellen nehmen.
Mhm.
Genau.
Ein zusätzliches Feature von eurem Fahrzeug ist ja, dass ihr auch den Strom aus dem Fahrzeug wieder rausnehmen könnt. Jetzt nicht zum Fahren, sondern dass ihr auch bidirektional quasi den Strom dort nutzt. Ich fand das sehr interessant, dieses Bild, was ihr gezeigt habt mit dem Arbeiter draußen zwischen den Häusern, der schnell, ich weiß jetzt gar nicht, was er angeschmissen hat, eine Flex
oder, ja.
Fand ich sehr spannend. 2000 Watt zieht ihr raus.
Aha, genau.
2000, ja. Ist schon,
also für eine Flex, was hat eine Flex? 1,2 oder?
Ja, die sind gar nicht so. Ich sag mal, ein Staubsauger oder so, die sind jetzt auch bis zu 2000 Watt dürfen die.
Ja,
also
ja,
das ist schon anständig,
was
da rausgeht. Ja, also ich sag mal, für unterwegs. Wir haben jetzt auch bei einem anderen ein Projekt gesehen, da wird halt zum Beispiel so ähnlich ein DJ bewegt. Ne? Mhm. Also der fährt dann halt irgendwo hin, nutzt sein E-Fahrzeug auch gleichzeitig als Stromquelle, um sein Equipment zu bedienen.
Genau.
Ne? Und das macht das Auto ja gleich noch viel interessanter, gerade auch für solche Themen.
Genau.
Wie war der Twizy?
Genau das, also dass einfach ein Elektroauto so viel mehr sein kann als nur ein Auto.
Eben.
Es wird sehr spannend, wenn man das weiterdenkt, ne?
Ja.
Die verschiedenen Möglichkeiten, die man so hat.
Total.
Ja, eine sehr coole Sache. Hast du noch eine Frage?
Ja, das Platzdesign. Ihr gebt ja an, dass in dem Wagen 6 Leute Platz haben, also Fahrer plus 5 Leute.
Mhm.
Warum genau 6? Warum habt ihr da nicht diese typische Fünfer-Mentalität hergenommen?
Das ist ganz interessant. Und zwar mit dem Brisono sind wir eigentlich auf diesen Gedanken gekommen. Also da sieht man ja, das war noch der Vor-Prototyp, dass wir eben gesagt haben, das Dashboard, also oder die Mittelkonsole. Die Mittelkonsole soll aus Moos bestehen und soll so ein Mooskanal sein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, warum? Warum brauchen wir es überhaupt? Wir haben in der Mitte keinen Platz für den Auspuff und den Schalthebel, der fällt auch weg.
Kardantunnel gibt es alles nichts, ne?
Genau.
Also, und das ist eigentlich Platz, die man so zum Füße rausstrecken oder zum Reinsteigen. Stell dir mal vor, in einem Verbrenner mal schnell die Seiten zu wechseln, ohne auszusteigen.
Ja, genau das.
Ist in so einem Auto natürlich.
Eben im Boden.
Ja, ja, eben.
Und dann haben wir es wiederum noch weiter gedacht und gesagt, was ist mit dem Platz in der Mitte dann? Also braucht man wirklich immer diese fetten Teile, wo dann früher noch das Telefon drin war oder mittlerweile halt die dicken Armlehnen drin sind. Da haben wir gesagt, das ist einfach verschenkter Platz. Und den wollen wir so nutzen, dass eben entweder man sich den Sitz umklappen kann und dann kann man es ganz normal wie eine Armlehne benutzen, wie im Standardauto. Oder eben, wenn es jetzt mal eine größere Familie ist oder auch mal irgendwie mit Freunden, man eben den Sitz ganz einfach nutzen kann.
Genau. Klasse. Also ich finde es klasse, vor allem, weil wir haben ja jetzt auch ein paar Daten gesehen, der Wagen ist im Endeffekt gar nicht so viel größer wie unsere Zoe. Ne? Der ist,
Also
gerade mal...
Bisschen über 4 Meter seid ihr und die Zoe ist knapp 4 Meter.
Die ist 4 Meter acht lang, genau. Ja. Und die ist 1,56 Meter hoch. Ne? Ist 10 Zentimeter höher knapp.
Ja.
Also eigentlich nicht wirklich größer. Und trotzdem ein Sechssitzer.
Ja.
Gut, ein bisschen breiter wird er sicherlich sein, weil
1,80 sind wir dann.
Ja, okay. Ja, 1,75 glaube ich haben wir mit unserem ohne Spiegel. Und da sind wir schon.
Ja.
Also ich persönlich finde es klasse für die Stadt.
Ja.
Das Fahrzeug ist ja dann doch recht kompakt.
Ja.
Und ja, im Endeffekt optimal. 6 Plätze. Also ich sag mal, ich sehe meine Frau schon Kindergeburtstag und die möchten gerne ihre Kinder einladen. Und sie sagt halt immer, ja, wir brauchen eigentlich einen Van. Ich sag, was soll ich mit einem Van, nur damit die Tochter einmal im Jahr ihre Klassenkameradin mit zum Kino mitgenommen haben kann, ohne dass wir 2 Autos bewegen.
Ja.
Der Gedanke an sich ist schön, aber ich würde sonst einen Van nie in der Form ausnutzen.
Ja.
So, und wenn man dann halt so einen kompakten hernimmt, also einen Kleinwagen, ich weiß jetzt nicht, wo ihr euch einordnet.
Kompakt-Van.
Kompakt schon, ja.
Genau.
Da sind 6 Sitze, also 5 Mitfahrer, ja. Schon klasse.
Ja. Ja. Ja, also das war auch unser Gedanke. Es ist natürlich so, mit 6 Sitzen, da wird in der Mitte jetzt nicht irgendwie der Königsplatz sein. Aber genau so, wie es dann immer ist. Aber ja, es ist einfach, ein Auto kann, wie gesagt, so viel mehr sein und das auszunutzen, ist der Gedanke. Und wenn jemand dann die 6. Sitze nicht nutzen will, dann klappt den halt um.
Genau. Wir waren vorhin bei dem Twingo. Twingo ist ja ein relativ günstiges Auto. Mhm. Sowas ist, ich sag mal, auch mal vielleicht nebenbei zu besorgen. Mhm. Wie habt ihr da jetzt weitergemacht, finanziell gesehen? Wie kamt ihr dazu, die weiteren Prototypen zu bauen? Also arbeitet ihr so nebenbei, um das Geld dafür ranzuschaffen? Nee. Also oder?
Wir haben uns das immer selber finanziert. Und wir hatten eben eine Smoothie-Bar am Anfang.
Smoothie-Bar.
Damit waren wir dann auf Festivals in und um München. Und jetzt im letzten Jahr noch eine Kipperie. Und die war auch wiederum genau für das Projekt. Also es war ganz klar immer mit dem Fokus. Alles in dieses Projekt stecken.
Klasse.
Coole Sache.
Die Idee ist ja Wahnsinn.
Ja, da steckt viel Gutes drin in dem ganzen Paket. Sehr interessant. Wir sind sehr gespannt. Und spätestens, wenn es einen testbaren Prototypen gibt.
Ja,
auf jeden Fall.
Wir haben ja bei Indiegogo auch ein paar Groschen eingeworfen und werden ihn dann fahren dürfen, denke ich.
Ich hoffe.
Auf jeden Fall. Nochmal mit einem Podcast, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Vielleicht einen mobilen Podcast?
Ja, wir haben schon alles gemacht.
Ja. Also E-Mobil haben wir uns auch mal draußen bewegt.
Ja.
Da sind wir halt auch mal mit einem E-Bike rumgefahren. Gut, jetzt nicht sprechend, aber.
Ja. Aber mit dem Auto könnte man das schon machen.
Ja, das wäre schon.
Das Zeug läuft auch mit Batterie. Man kann auch hier direkt auf den Rekorder aufnehmen. Man muss nicht den Laptop hinten dran stecken. Das könnte man schon machen.
Ja.
Wir kommen auf jeden Fall wieder. Hast du irgendwie was Spannendes, Konkretes noch mitzuteilen, was du unbedingt loswerden möchtest?
Eieiei. Ganz spontan.
Wir haben gesehen,
mir fällt noch Crowdfunding ein.
Ja, Crowdfunding.
Crowdfunding. Das ist natürlich jetzt aktuell.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben ja unseren Groschen da schon reingeschmissen. Ich habe jetzt auch mal so kurz geschaut. Mein letzter Stand war, ihr habt so schon knapp 90.000, 95.000 Euro schon zusammen.
Mittlerweile mehr.
War schon mehr.
Bei 117.
117 schon.
120.000 fast, ja.
Genau.
Ja, 150.
Ziel waren 150.
Genau. Habt ihr das hier recht zügig erreicht, finde ich. Also da war ich persönlich jetzt selber überrascht.
Ja.
Klar, man ist natürlich gewillt, dort auch, ich sag mal, von uns aus sowieso, ja, auch einen Beitrag dazu zu leisten. Klar, du steckst halt mal schnell ein paar Euro rein. Aber ich sag mal, 100 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro ist jetzt ja nicht 150.000.
Ne? Deswegen heißt es ja Crowdfunding.
Ja, schon klar.
Alle werfen ihren Groschen dahin und dann kommt schon noch was Großes bei raus.
Genau, das ist der Gedanke. Also es muss sich mal was ändern. Und wir haben eben mit diesem Projekt angefangen und waren klein. Ja, also wir waren eben direkt nach der Schule. Und deswegen ist dieses Crowdfunding so wichtig für uns, dass es eben die Hersteller auch sehen. Und da zählt natürlich jeder Euro, jeder Cent. Also das einfach ein Zeichen ist, hier muss sich was bewegen. Und es ist so, und schreiben so unglaublich viele Leute an, die sagen, endlich tut sich mal was.
Ja.
Und genau das treibt uns an.
Ja, das sind dann die Leute, die den Mut haben, der den meisten anderen einfach fehlt. Ich glaube, viele gute Ideen haben viele, aber dann den Mut zu haben, das anzupacken und das tatsächlich durchzuziehen und dann so ein Ding daraus zu machen, was auch wirklich vielversprechend aussieht für meinen Geschmack.
Ja.
Das machen einfach die wenigsten. Und deswegen können wir alle nur den Hut davor ziehen und die Daumen drücken, dass es so geil wird, wie es im Moment aussieht. Also wir sind sehr gespannt.
Ja, also kann ich nur so weitergeben. Ich bin auch total begeistert von dem Konzept. Ich bin total begeistert von der Technik, die da drin steckt.
Ja, also, sind so viele gute Ideen, weil ihr einfach so viele Dinge den einen Schritt noch weiter gedacht habt.
Ja,
und finde ich, da kommen viele
gute einfach Sachen aus der Praxis. Raus. Also wir kennen es eben selber und deswegen haben wir gesagt, das wäre gut. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Parts angekommen, oder?
Ja.
Dann danken wir ganz herzlich für deine Zeit.
Danke dass auch.
Wir hierher
sehr gerne.
In eure kleine, abgefahrene Werkstatt.
Ja.
Und wir sehen uns spätestens bei der Probefahrt wieder.
Genau, auf jeden Fall.
Wir kommen wieder. Tausend Dank.
Ja, sehr gerne.
Dann sind wir wieder zurück im mysteriösen Dachbodenstudio. Da an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Jona, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Ganze zu sprechen. Hat viel Spaß gemacht bei euch. Viele Grüße auch an Navina und Laurin. Wir drücken nach wie vor die Daumen, dass ihr das Ziel erreicht, das ihr euch gesteckt habt. Und wie gesagt, wir sehen uns spätestens zu einer Probefahrt wieder, oder?
Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch, bin sehr gespannt. Das wird richtig gut, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Also der Wagen, der hat wirklich Potenzial und aus meiner Sicht wäre es halt genau das, was man draußen braucht.
Ja, das glaube ich auch. Also es lebt halt sehr davon, dass sie einfach viele Dinge so weit zu Ende gedacht haben oder weitergedacht haben. Also ich meine, die Ansätze sind ja schon immer da gewesen, aber keiner hat sich da Gedanken drüber gemacht, was man da noch rausmachen kann. Und diese ganze Visuno, Brisono, Risono-Geschichten, die sind halt einfach wirklich gute Ideen.
Ja, also ich denke mal auch, da steckt auch gar nicht so viel Kommerzielles hinter. Ne? Also ja. Viele wollen ja mit ihren Autos wirklich Geld verdienen. Mhm. Also mehr Geld, als dass dann nachher der Wagen, ich sag mal, von seiner Art der Nutzung dann halt wirklich davon profitiert. Sondern, ich brauche halt Leder drin, ich brauche Klima drin und sonst wie was, damit man halt Geld für das Auto verlangen kann. Und andere, die wollen einfach bloß ein Fahrzeug haben, um von A nach B zu kommen, das möglichst nachhaltig und billig. Ja.
Ja, wir haben ja jetzt über diese Alleinstellungsmerkmale und so weiter mit Jona schon gesprochen. Was wir jetzt nicht so richtig besprochen haben, sind die technischen Details, sag ich mal. Mhm. Und da bist du ja eigentlich immer der Mann der Stunde, ne, wenn es um die Zahlen geht.
Ja gut, also als erstes hat man auf den Internetseiten natürlich immer so ein schönes Bild von dem Wagen gesehen als Silhouette. Man konnte sich erst nie richtig vorstellen, was da wirklich hintersteckt, wie groß der Wagen sein wird. Ich war dann eigentlich auch recht überrascht, weil der doch ein sehr Van-artiges Aussehen hat, dass der Wagen doch relativ kompakt ist. Ne? Mhm. Also ich vergleiche jetzt mal wieder mit der Zoe, das haben wir in dem Interview auch mal kurz angesprochen. Der Wagen ist halt mit 4,11 Metern Länge, also gerade mal 3 Zentimeter länger als die Zoe. Mhm. 1,79 Meter Breite, auch nicht sehr viel breiter. Ne? So mit den Spiegeln sind es dann 2,06 Meter. Das ist schon ordentlich. Also sollte man mit dem mal auf die Autobahn in diese Baustellen so reinfahren, ja, mit 2 Metern Breite, dann sollte man sich rechts einordnen. Und 1,68 Meter Höhe ist auch schon sehr, sehr hoch.
Mhm. Das ist also ein Kompakt-Van, wie du schon gesagt hast.
Genau. So, und vom Gewicht her, der Wagen, der wiegt weniger als Tonnen, ne? Ja, mit 1,4 Tonnen, sogar weniger als die Zoe. Die ist ja mit 1,53 Tonnen doch schon ein bisschen schwerer. Nichtsdestotrotz reicht es aus, um halt eine 30 Kilowattstunden Batterie unterzubringen, die für 200 oder bis zu 250 Kilometer Reichweite sorgen soll. Ne? Und ich denke mal, 250 Kilometer mit 30 Kilowattstunden sind jetzt auch nicht NEFZ, sondern wirklich realistische Werte.
Ja, und dann darfst du halt, was du über die Sonne noch dazu tankst, auch nicht vergessen. Ne? Also die tatsächliche Reichweite wird wahrscheinlich relativ komfortabel sein, denke ich.
Ja, die Frage ist halt, ob der während der Fahrt halt auch da wirklich die Batterien irgendwie füllen kann. Ich glaube, das merkst du eher weniger.
Ja, das jetzt nicht. Ja gut, ich stelle mir halt immer so meinen Alltag vor. Mein Auto steht halt hier zu Hause draußen. Und es steht den ganzen Tag, wenn ich arbeite, in der Stadt draußen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da durchaus spürbare Zusatzkilometer reinfließen über die Sonne. Ne?
Also ich sag mal, jetzt wenn du jetzt einen Trip planst, wo du ein bisschen weiter unterwegs bist, dann sind halt die 250 für mich der Richtwert.
Ja, ja, klar.
Mit der Option, dass du halt, ich sag mal, einfach dich irgendwo hinstellst und das Auto von alleine wieder voll wird. Ja. Das finde ich wirklich ein absolut klasse Gedanke bei der Thematik. Ja, dann
was auch super ist, ich quatsche dir einfach rein, was auch super ist, ist ja Anhängerkupplung, ne?
Anhängerkupplung.
Das finde ich ja immer noch geil.
Gibt es bei den wenigsten
Elektrofahrzeugen. 1300 Kilogramm Zuglast ist jetzt auch ordentlich. Also wenn ich jetzt im Garten arbeite und brauche eine Tonne Split, da kann ich die halt auch bequem holen.
Ja.
Also wenn ich einen Hänger habe, der eine Tonne Split fassen kann, aber kann das Ding tatsächlich ziehen. Das ist natürlich richtig nice. Das macht es halt einfach in so vielen Belangen zu einem wirklich praktischen Auto. Es hat einfach, die haben wirklich an jeder Ecke überlegt, was können sie machen, was kann man brauchen, was macht Sinn. Da wolltest du bestimmt noch drauf eingehen. Jetzt habe ich wieder dazwischen
gequatscht. Kein Problem. Also die, ich finde es klasse, dass man halt 6 Sitze in dem Wagen unterbringt.
Ja.
Erinnert mich so ein bisschen an den Fiat Multipla. Weil der
nicht dieses, so hässlich.
Ja, der ist richtig hässlich. Ja. Aber im Endeffekt, der Wagen, der ist auch nicht sehr groß,
ja, aber
breit und kantig. Ja. Und wenn man dann halt hinten die zweite Sitzreihe dann sieht, dann ist halt nur noch ein bisschen Kofferraum hinten dran. Da würde ich mal schätzen, wird der Sion ein bisschen mehr bieten. Finde ich klasse. Also 3 Sitze vorne, das könnte gegebenenfalls ein bisschen eng werden. Allerdings, du musst ja nicht mehr schalten. Du musst nicht nach rechts greifen und störst dann damit halt auch nicht als Beifahrer den Fahrer.
Ja.
Dass der dass die Sitze alle umklappbar sind. Gut, wir haben jetzt gelernt, ne, vorne in der ersten Reihe dient er dann als Armlehne. Mhm. Das ist natürlich dann auch sehr komfortabel, weil der meistens ein bisschen breiter ist als eine normale Armlehne, wie wir sie kennen. Rückbank umklappbar, klar, da kommt dann halt wieder auch die Usability sozusagen durch, ne, dass du den Wagen dann halt auch anständig beladen kannst, dass du den Platz anständig nutzen kannst. Mhm. So, was ist noch interessant? Ein 10 Zoll Display soll rein. Mhm. Gibt es mittlerweile in fast jedem Fahrzeug, also die jetzt so gerade auch diese Multimedia-Schiene fahren, ich sag mal so, 7 Zoll aufwärts ist eigentlich das Minimum, was man haben sollte. Ja. Mittlerweile ja, kommt ja da auch mal eine Navi oder sowas mit rein oder diese Klon-Funktion, wo du halt dein Handy dann halt drauf spielen lassen kannst.
So à la Apple Car und
genau, ich glaube, das machen die sogar
Android so. Ne? Also, das wollte ich nämlich gerade sagen. Der Sion hat nicht wie die meisten Autos so ein proprietäres System, was Radio, Navigation und so weiter, den ganzen Quatsch angeht, sondern die nutzen tatsächlich das, was dein Smartphone kann. Also du hast die Musik, die Kontakte, die Apps und Navigation und den Quatsch einfach von deinem Handy, von deinem Smartphone hast du dann auf dem Display benutzbar. Also so eine Art, so wie Android Auto oder Apple Car sozusagen.
Also finde ich prinzipiell klasse, weil du kennst dich mit deinem Handy sowieso immer besser aus.
Ja.
Und ja, viele Navigationssysteme sind ja, oder Multimedia-Systeme sind heute mittlerweile so verschachtelt, dass du da auch erstmal suchen musst oder über mehrere Monate rumspielen, dann erst die Funktionen begreifst.
Ja, und das verhindert auch, dass du irgendwie alles doppelt und dreifach machst. Wenn ich jetzt auf meinem Smartphone, keine Ahnung, Google Maps oder Apple Maps oder irgendwas benutze, hab da meine Points of Interest oder irgendwelche Adressen gespeichert von Freunden oder Geschäftspartnern oder sowas, dann muss ich das halt im Auto, Stand jetzt, alles nochmal machen. Mhm. Wenn ich irgendwo hin will, muss die Adressen eingeben, muss das speichern und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt das Smartphone tatsächlich einfach so als Hub benutze, ist es schon da. Ich benutze einfach nur das Display als quasi verlängerten Arm für das Smartphone. Ist halt größer und besser zu erreichen und fliegt nicht durch die Gegend. Mhm. Und das, was aber da gesteuert wird, ist tatsächlich das Smartphone, wie ich es kenne und wie ich es tagtäglich benutze. Und dadurch habe ich die Vorteile, die ich durch tägliche Benutzen letzten Endes mir selber erarbeite, die habe ich halt sofort zur Hand und muss nicht mein System, ein anderes System, zweites, drittes, viertes System irgendwie nochmal zusätzlich pflegen. Mhm. Muss keine Kontakte pflegen, muss keine Navigationspunkte einpflegen und den ganzen Quatsch, dann ist es halt einfach da.
Und das halt auch immer wieder updaten, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Klasse Idee und damit natürlich auch wieder ein weiterer Pluspunkt für das Konzept, für das gesamte Konzept. Ja, dann soll es den Wagen ja auch noch in zwei unterschiedlichen Varianten geben. Ne? Mhm. Also wir haben ja einmal den Namen Extender und einmal den Namen Urban.
Oder Urban wahrscheinlich.
Oder Urban, ja, hier zu stehen. Wobei die Extender-Version halt das Modell mit der 250 Kilometer reichenden Batterie sein soll. 16.000 Euro finde ich auch eigentlich ein absoluter Kampfpreis.
Wollte ich gerade sagen.
In der Klasse. 43 kW Schnellladung. Mhm. Zoe-like, finde ich klasse. Ob da jetzt noch eine DC-Ladung dazu kommt, das hatten wir jetzt, glaube ich, nicht besprochen.
Nee.
Ist aber so, wie der Wagen aus unserer Sicht eigentlich in die Nutzung reinfällt, gar nicht wichtig.
Ja, was noch dazu kommt, ist halt Batteriekauf oder Miete.
Mhm.
Das darf man nicht vergessen. Ist halt auch eher Zoe-like. Also ich weiß nicht, offensichtlich kann man sich aussuchen, ob man sich die Batterie kauft oder ob man sie sich dazu mietet.
Mhm.
Was ich schon mal per se gut finde, das ist dann ein bisschen, kann man glaube ich beim Leaf auch machen, oder? Kann man kaufen oder mieten.
Genau. Und das ist halt auch ein ziemlicher Batzen Geld.
Mhm.
Gut, wenn man halt rechnet, dass solche Fahrzeuge über mindestens 4 Jahre benutzt werden, dann kann man sich schon überlegen, ob man die Batterie kauft. Wenn man es weniger vorhat, dann sollte man sie eher mieten.
Ja, oder wenn man die Kohle nicht hat, sie zu kaufen.
Oder
das
so.
Kann natürlich auch passieren.
Klar.
Also 16.000 hin oder her, für die meisten ist die Anschaffung eines Kfz immer noch ein großer Batzen.
Mhm.
Und die wenigsten, denke ich, haben das Geld irgendwie 16.000 plus Batterie gleich irgendwie parat. Klar, vielleicht hast du ein Auto, verkaufst das oder was weiß ich, wie du es machst. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber dass ich hier eine Wahl habe, die Batterie zu mieten oder zu kaufen, je nachdem, wie ich es wirtschaftlich finde oder wie ich es mir leisten kann, ist natürlich eine gute Sache.
Ja, also gerade in Bezug auf den Zwang, was zum Beispiel Renault mit seinen Kunden hier in Deutschland macht.
Mhm. Wir müssen halt mieten.
Wir müssen, leider. Ja, das Urban-Modell Hat eine kleinere Batterie drin, deswegen, oh, ich sehe jetzt gerade auch eine kleinere Ladeleistung.
Ja, genau.
Das heißt, der Wagen soll 120 Kilometer weit kommen. Also das, was heute einen Smart, einen Twizy oder halt die ersten EV-Fahrzeuge schaffen. Für 12.000 Euro natürlich auch deutlich billiger. Ja, und damit ist der Wagen trotz der geringen Reichweite dann für Stadtfahrer interessant, die dann auch sich keinen Kopf machen müssen über die Ladesäule, weil der Wagen steht draußen. Man hört ja immer wieder in der Stadt, ja, in der Stadt würde ich so einen Wagen klasse finden, aber wo soll ich den laden?
Genau. Ja,
der Laden lädt sich, der Wagen lädt sich selber auf. Ja. Und damit ist die Sache ja eigentlich schon vom Tisch.
Ja, bei der ganzen Stadtfahrergeschichte, ich meine, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Urban, so für den Stadtnutzer sind halt die 120 Kilometer auch mehr als genug.
Ja, klar.
Ich meine, fahr mal 120 Kilometer durch die Stadt, da bist du eine Weile beschäftigt.
Ja, und zumal, wenn die Rekuperation gut läuft, wird aus den 120 vielleicht sogar noch mehr als da, genau, eigentlich
haben. Du rekuperierst, du hast die Sonnenenergie, die Kilometer, die du da noch dazuladen kannst. Mhm. Ich glaube, das ist ein absolut gesundes Paket. Da muss man sich jetzt gar keine Gedanken machen, dass es nur 120 Kilometer sind. Also das ist ja, was wir auch eigentlich schon immer gesagt haben, dass die Fahrzeuge so ein bisschen zu dem passen müssen, was du normalerweise fährst.
Mhm.
Weil wir als Pendler von hier irgendwie Münchner Speckgürtel in die Stadt kommen klasse klar mit einer Zoe.
Ja.
Wenn ich jetzt täglich nach Nürnberg fahren müsste zur Arbeit, könnte ich es halt vergessen.
Das stimmt.
Ja, und das muss einfach passen zu dem, was du brauchst. Mhm. Und wenn du in der Stadt wohnst und fährst in der Stadt rum, du fährst zur Arbeit, du fährst zum Sport, du fährst zum Einkaufen, dann sind 120 Kilometer
locker drin.
Genau, ist halt ein Arsch voll Kilometer, jetzt mal relativ gesehen.
Also ich fand es bei dir auch von der Beschreibung her gut, wie du gesagt hast, dein Wagen steht sowieso die ganze Zeit draußen. Der steht hier draußen, also bei dir zu Hause draußen, der steht bei dir auf Arbeit draußen. Du wirst wahrscheinlich eher über den 35 Kilometern liegen, was der Wagen nachladen kann. Mhm. Wir fahren 50.
Ja.
Wenn du auf 60 kommst, dann bewegst du den Wagen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, man bewegt den Wagen kostenlos, absolut kostenlos.
Ja, ich habe das zum Jona auch schon gesagt, das ist wirklich nah dran an einem Perpetuum mobile, je nachdem wie das Wetter ist und wie du so fährst und wie viel das Auto draußen steht, fehlt da tatsächlich nicht mehr viel. Also ich würde wirklich nur noch selten nachladen müssen.
Mhm.
Das ist schon richtig krass, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ja. Das ist ein viel größerer Schritt, als es auf den ersten Blick scheint, glaube ich.
Ja, wie die Solarzellen untergebracht sind, haben wir auch kurz besprochen. Das fand ich sehr interessant.
Ja, spannend.
Und was man halt auch nicht vernachlässigen darf, sind gerade diese Diffusstrahlung, wie er halt immer wieder beschrieben hat. Das fängt ja schon alleine an, heller Beton, helle Hauswände oder Schnee im Winter. Ne? Also es gibt ja nicht wenig Leute, die im Winter halt mit Sonnenbrille rumrennen und wo man dann halt schön sieht, wie schön verbrannt das Gesicht ist, obwohl wir Winter haben, obwohl es kalt ist. Ja, wo kommt die Energie her? Vom Schnee. Die reflektierten Sonnenstrahlen, die verbrennen alles und warum sollen die nicht auch in einer Solarzelle, die nicht der Sonne entsprechend ausgerichtet ist, Strom erzeugen?
Ja, da habe ich zum Beispiel auch erst gar nicht drüber nachgedacht, als ich halt gesehen habe, das Teil hat an den Türen und so weiter natürlich auch Solarpaneele, habe ich auch mich gefragt, ja gut. Frühmorgens und spätabends scheint da mal die Sonne rein, aber das ist ja gar nicht der Punkt.
Also nee,
Punkt, dass da ist eigentlich ständig die Sonne reinscheint.
Ja, eben. Ne?
Und es tatsächlich auf der Haube, auf dem Dach, am Heck und an den Seiten mit Solarpaneelen zu versehen, ist eine sehr clevere Idee, wie viele clevere Ideen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt jetzt. Da wie gesagt, hat man sich einfach ausreichend Gedanken gemacht, um was Gesundes und Cleveres da zustande zu bringen.
Ja, und die Ladeleistung selber mit 1,1 Kilowatt Peak finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Also man muss jetzt sehen, eine Zoe zum Beispiel, die fängt unter 2 kW gar nicht an zu laden. Ne? So, und wenn du hier mit 1 kW dann halt schon mal die Akkus immer wieder so ein bisschen volltröpfeln lassen kannst, warum auch nicht.
Das ist wie DSL auf dem Land.
Genau.
Genau. Geht langsam, aber geht.
Ja, wie gesagt, finde ich klasse. Bidirektionales Ladesystem.
Hatten wir schon angesprochen im Interview. Da kann man sich auch viele schöne Szenarien vorstellen. Ne?
Ja, also wie oft fährt mal einer raus und hat mal eben einen großen Staubsauger bei und macht sein Auto sauber. Also speziell für den Gedanken, wenn du heute zu einer Tankstelle fährst und mittlerweile, klar, den Staubsauger musst du bezahlen, mittlerweile bezahlst du auch für Luft. Ja? Und genial ist, wenn du dann halt mit so einem Auto daneben stehst, du kommst aus der Waschanlage raus und dann packst du deinen eigenen Staubsauger aus, steckst den bei dir vorne an die Steckdose und machst den Wagen sauber. Ich glaube, das ist ein Szenario, was für staunende Blicke sorgen würde. Aber
geil ist auch die Idee, du fährst mit dem Auto und deiner Familie durch die Gegend und fährst jetzt einfach mal so ins Grüne, sage ich mal. Mhm. Und dann lädt das Ding über die Sonne nochmal Kilometer auf, die dir vielleicht am Ende sonst fehlen würden. Und nebenbei steckst du deinen Campingkocher an und kochst ein paar Ravioli, die du dann am See irgendwo isst, wo einfach kein Strom wäre.
So. Ja. Oder auch so banale Sachen. Du packst halt kein Wohnmobil aus oder hast kein Wohnmobil da, wo du halt eine Batterie oder sowas drin hast, sondern du nutzt halt wirklich das alles vom Auto aus. Ob es jetzt ein Radio ist, ob es Licht ist oder sonst wie. Oder ob es ein Grill ist, keine Ahnung. Da kannst du ja einiges benutzen.
Ja. Kaffeemaschine.
Oh. So wie der Twizy.
Ja, ne? wie der Kaffeemaschinen-Twizy, genau.
Ja.
Der hat einfach mich ja nachhaltig beeindruckt.
Nimmst halt einfach deinen Kaffeeautomaten mit und dann...
Ja.
Campst ein bisschen oder picknickst ein bisschen mit einem schönen Espresso aus deiner eigenen Kaffeemaschine.
Da kommen wahrscheinlich von allen Ecken die Leute angerannt wollen auch ein.
Ja, dann.
Ja, nimmst du noch 2 Euro.
Genau, also wie haben sie es gemacht? Smoothie Bar, damit sind sie unterwegs gewesen. Naja,
verrückt.
Warum soll sowas nicht auch aus einem Sion betrieben werden?
Ja, wieso nicht? Wird immer besser. Ja, eine schöne Sache. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende, oder? Was meinst du?
Jo. Also. Der Wagen, wie gesagt, der hat uns nachhaltig sehr beeindruckt, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Also ich hoffe, wir kommen halt wirklich dazu.
Ja, ich habe ein Bild gesehen auf Twitter gestern oder vorgestern, wo sie ein Bild aus Jonas Garage gepostet haben, wo sie in dem Ding basteln. Das ist natürlich schon schön, dass man das auch alles so ein bisschen mitbekommen kann.
Mhm.
Jetzt lass mich nur kurz mal eben noch auf Indiegogo schauen, wie gerade der Stand der Dinge ist. Das könnten wir abschließend mal noch erzählen.
Ich habe 127.000 dort gesehen. Vielleicht kannst du das jetzt auch noch mal kurz bestätigen, aber schon beeindruckend. In den paar, es sind ja wirklich wenige Tage, wo dieses Projekt jetzt wirklich so rausgekommen ist. Und wie schnell dort so viel Geld zusammengekommen ist, da kann man bloß wünschen, dass sie damit halt wirklich, ich sag mal, die nächsten Schritte abschließen können.
Also im Moment haben wir hier, ja genau, 85% des Funding-Ziels erreicht, 127.632 Euro von 565 Unterstützern. Wir verlinken das natürlich auch unter der Episode. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, darf das gerne anklicken. Man kann hier ja auch Kleinigkeiten einwerfen. 5 Euro oder 15 Euro, so als guten Willen, sage ich mal.
Mhm.
Der Perk für 50 Euro eine Probefahrt zu bekommen, ist ausverkauft.
Okay.
Da sind die 100 möglichen Tickets quasi weg. Man kann aber für 100 Euro noch Pre-Order und Probefahrt und so weiter machen. Und dann gibt es noch die größeren Geschichten, 500 Euro, 2000 Euro. Und dann kriegt man für 10.560 den Urban statt 12.000 und für 14.080 den Extender statt 16.000. Spart man also jeweils 12%, habe ich jetzt mal schnell ausgerechnet. Steht nicht da. Doch, steht da. Na, ist egal. eine ganz feine Sache. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle diese Episode zu.
Mhm.
Wir haben alles gesagt und freuen uns auf alles, was aus der Richtung jetzt noch kommt. Und ich glaube, da geht noch einiges. Wir drücken die Daumen und euch viel Spaß bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.